Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Zeiger wandert so langsam Richtung 19 Uhr und wir haben heute Abend ein strenges Programm und somit möchte ich beginnen. Ich darf Sie alle ganz recht herzlich begrüßen hier in der Friedrich-Grohe-Halle in Schildach zu einem weiteren Vortrag im Reihe unserer Vorträge und Veranstaltungen Lebendiges Lehngericht. Besonders begrüßen darf ich heute Abend unser Ehrenbürger, Herr Peter Rottenburger. Er ist auch unter uns. Schön, dass er hier ist. Weiter darf ich begrüßen alle mitwirkenden Vereine und deren Vorsitzende. Ich darf für den heutigen Abend entschuldigen, unser Bürgermeister Thomas Haas, da er sich noch im Urlaub befindet. Der heutige Vortragsabend besteht ja aus zwei Teilen. Wir werden dann nach dem ersten Block, die genaue Zeit verrate ich nicht, wird es dann eine Pause geben, sodass dann auch wieder Essen oder Getränke nachbestellt werden können. Oder wer noch nicht im Besitz eines Buches Lehngericht ist, besteht die Möglichkeit, auch heute Abend bei unserem Museums- und Archivsleiter, Herr Dr. Morgenstern, noch Bücher zu kaufen. Ja, dann möchte ich auch noch den Hinweis geben auf die Ausstellung draußen, Leben und Arbeiten im Lehngericht. Der ein oder andere hat es schon gesehen, aber die, die später gekommen sind, wird es dann auch in der Pause die Möglichkeit geben, die nochmal anzuschauen. An der Stelle jetzt schon meinen herzlichen Dank an die Mitglieder des Historischen Vereins, dass sie diese Ausstellung auch hier wieder aufgebaut haben. Ja, nun aber, liebe Gäste, zum heutigen Vortragsabend und zur Geschichte der Lehngerichterhöfe, mit der sich die hiesigen Historiker schon früher beschäftigt haben und sie auch sich heute noch mit beschäftigen. So auch der ortsansässige Heimatforscher und Buchautor Dr. Helmut Horn, den ich heute Abend ganz herzlich hier in unserer Mitte begrüßen darf. Herr Dr. Horn beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der frühen Besiedelung, dem Lehen und, ich kürze es jetzt einfach ab, den Besonderheiten der Lehngerichterhöfe. Und er hat sich bereit erklärt, im Rahmen unserer Veranstaltungen Lebendiges Lehngericht einen Vortrag darüber zu machen. Und so möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen, wünsche einen interessanten Abend, ein angenehmes Zuhören und übergebe das Mikrofon an der Stelle Dr. Helmut Horn. Vielen Dank.
Herr Dank, sehr vielen Dank für die einleitenden Worte. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hört man mich überall? Kann ich gut verstehen oder ist es zu laut? Je nachdem halte ich das Mikrofon weiter weg. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Zumindest haben wir jetzt in Schildach mal beim Historischen Verein ungefähr so viele Leute wie bei Willi Schoch in Schenkenzell. Ja, ich versuche ihm auch nachzueifern von der Dauer des Vortrags. Aber ich verspreche es, ganz so lange wird es dann doch nicht werden. Darf ich fragen, wer ist so Lehngerichter? Okay, guten Abend, Lehngerichter. Wer ist da von Schildach? Ah, das ist, damit habe ich echt nicht gerechnet. Guten Abend, Schildach, und wer ist da von außerhalb? Oh, toll. Guten Abend, liebe Gäste von außerhalb. Also, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Helmut Horn. Ich bin der Schildacher Allgemeinarzt. Ich bin einer der Autoren des Lehngerichtsbuches und zwar habe ich mich beschäftigt mit der Hofgeschichte, mit den Hofchroniken, Familiennamen, Flurnamen und auch mit der Schildacher Mutter. Da gibt es ja ein Büchlein aus der Schildacher Serie. Und ich hoffe, Sie sind gut gestärkt. Ja? Wer noch einen Kaffee vielleicht braucht, es wird also etwas länger dauern, wir werden ungefähr 2 Stunden, schätze ich mal, wird es doch dauern mit der Pause. So, Was ist Werkzeug? Ja, Sie hören richtig. Ich frage, was ist Werkzeug? Sind Sie hergekommen und denken, ich besuche was von Negericht, jetzt fragt der blöde Kerl, was ist Werkzeug? Also, wer kennt Werkzeug? Doch immerhin ein paar. Ja. Bergzell ist die ehemalige Bauerngemeinde von Schenkenzell. Und wie man sieht, ist vieles von Bergzell verloren gegangen. Viele Bergzeller wissen eigentlich überhaupt nicht mehr, dass sie Bergzeller sind. Und ganz anders hier in dem Lehngericht. Wir bewahren die Tradition von Lehngericht. Wir haben deshalb auch das Lehngerichtbuch verfasst. Es ist doppelt so groß ausgefallen, die Schildacher Chronik, ja, das hat manche verwundert, aber das gehört manchmal eben einfach mit dazu. Also, kleine Vorschau auf das, was heute Abend so geschehen wird. Ich muss natürlich tief in die Vergangenheit zurückgehen, damit man alles versteht, das gehört einfach mit dazu. Wenn ich jetzt nur was über die Höfe erzählen würde, das wäre viel zu langweilig. Das heißt, Sie werden was über die Geologie erfahren, Sie werden was über die Besiedelungsgeschichte erfahren dieser Region. Ich werde genauer und ausführlicher auf das Lehnswesen eingehen, weil es ein zentraler Bestandteil eben der Lehngerichter Höfe. Immerhin ist es eben Wort auch drin, so viel Lehngericht gibt es in Deutschland nämlich gar nicht. Warum, was ich jetzt nicht weiß, ist, warum das so ein bisschen da unten verschwimmt. Vielleicht ist etwas Feuchtigkeit im Klima. Ich hoffe, man kann es trotzdem lesen. Dann werden wir eine Pause machen. Also ich schätze, erster Teil vielleicht so ungefähr eine Stunde. Und dann gehe ich auf die verloren gegangenen Höfe des Lehngerichts ein und dann auf die aktuellen Höfe. Da muss ich jetzt einfach etwas Feuchtigkeit, so wie bei den alten Dias. Vielleicht stand da längerer Zeitraum. Lehngericht hat eine schwäbische Bevölkerung. Auf diesen Punkt werde ich nachher noch mal etwas genauer eingehen. Heute ist Lehngericht ein Ortsteil von Schildach. Von 1817 bis 1974 war es eine eigenständige Gemeinde. Seit 1952 ist Lehngericht im Bundesland Baden-Württemberg. Von 1810 bis 1952 gehörte es zu Baden. Die längste Zeit gehörte Lehngericht zu Württemberg, nämlich von 1481 bis 1810, und Württemberg hat Lehngericht geprägt. Nur 10 Jahre unterstanden es den Herzögen von Uslingen und davor den Herzögen von Teck und von Zähren. So, ich denke, allmählich wird die Feuchtigkeit hier rausgehen. Was Sie hier sehen, wir werden ganz weit zurückgehen in der Geschichte. Was Sie hier sehen, ist ein geologischer Querschnitt vom Rheintal durch den Schwarzwald und die Schwäbische Alb, ist Oberschwaben. Hier haben wir den Schwarzwald, hier haben wir das Rheintal. Das heißt, wir schauen von Süden nach Norden. Das Grundgebirge des Schwarzwaldes ist in der Zeit der variskischen Gebirgsbildung entstanden und ist im Wesentlichen aus Granit und Gneis. Der Granit stammt ungefähr aus der Zeit von 330 Millionen Jahren bis minus 20 Millionen Jahre. Ein bisschen schade mit den Böhmen, dass sie jetzt also etwas verfärbt sind. Hier sehen wir diesen Triberger Granit. Wer weiß, wo sich dieses Bild befindet? Großes Rätselraten. Da unten kann man was sehen. Da unten haben wir Welschdorf. Viele kennen den Namen hier überhaupt nicht von diesem Felsen. Einen offiziellen Namen gibt es auch nicht. Genannt wird er der Kuckucksfelsen. Der auf dem Grundgebirge aufgelagert ist das Deckgebirge. Das Deckgebirge besteht aus Sedimentgesteinen und stammt aus den Zeiten danach. Als erstes das Rotliegende entstand aus dem Zeitalter des Perm, aus dem Paläozoikum, und war vor ungefähr 290 bis 250 Millionen Jahren. Dieses wurde dann abgetragen in der Zeit der Trias. Trias, also in Schramberg kann man zum Beispiel das Rotliegende, da ist ein größerer Anteil von Rotliegendem. Die Trias ist sozusagen die Trias aus Buntsandstein, Buntsandstein, Muschel, Kalk und Keuper. Und der Buntsandstein ist ein Sedimentgestein, was zu einer Zeit entstand, wo mehr wüstenhafte Gegenden nicht mehr gewesen sind. Und danach waren es Meere oder offener Zugang zum Meer und das sind diese Meeresablagerungen drauf. Das war die Zeit so ungefähr 200 Millionen Jahre ungefähr. Vor ca. 45 Millionen Jahren hat sich die Erdkruste gedehnt, hat sich geweitet. Und dabei ist das Rheintal eingesunken und die Grabenschultern haben sich erhoben. Das sind die Vogesen und das ist der Schwarzwald. Das hat sich nicht gleichmäßig gehoben, sondern das ist im Norden etwas weniger wie im Süden und es ist im Westen mehr wie im Osten. Wir haben damit deshalb eine Neigung nach Osten von ungefähr 10 Grad. Unter dem Buntsandstein, ja, vielleicht doch mal gucken, ob man da irgendwie mit der Feuchtigkeit besser wird, das kommt noch relativ schlecht raus. Unter dem Buntsandstein gibt es eine mehr geröllhaltige Form, die etwas auch schwächer ist. Weiß jemand, wo diese Formation sich befindet? Ist etwas versteckt im Wald, man findet sich ohne weiteres, man muss es fast wissen. Das ist der hohe Stein und diese Formation nennt man Eckisches Granulat. Die mittleren Ebenen mit ihren Höfen, Schenkenhof, Füßenhof, Rotlach, Rohrbach, Herrenbeck, Hinterholz, Kiebronn, Ramsen und Liefersberg, die liegen an dieser Abbruchkante des Buntsandsteins, einem guten Quellhorizont, wie es auch im Buch steht, aber in den letzten Jahren hat man gesehen, dass der Quellhorizont eben doch nicht mehr so gut ist und das Wasser kommt besser unten im Granit raus als zwischen Granit und Buntsandstein. Diese Ebenenflächen, die begünstigen die Landwirtschaft und deshalb sind hier bevorzugt Höfe anzufinden und auch waren wohl auch die alten Höfe dort gelegen. Ist auch klimatisch vorteilhafter wie unten im Tal. So, wie immer die Frage, wer weiß, wer das ist? Oder wie nennt man diesen Berg? Das ist der Kahlenberg. Wir haben hier die Granitebene und da drauf ist der Buntsandstein. Wer weiß, das gehört zu Lehngericht, das ist Sulzbächle, wer weiß, wie man das jemand nennt. Das ist der Kingpoint. Wir können es auch hier nochmal sehen, hier sind wir auf der Granitebene. Wer weiß, wo wir hier sind. Eichberg, wir schauen runter auf den Mühlhof von Schramberg. Wir sind auch hier wieder eben das Granit und aufgelagert darauf ist dann eben wieder der Buntsandstein. Das ist das, was man als Quellhorizont so bezeichnet. Vor ca. 65 Millionen Jahren kam dann das Tertiär mit seinem wechselfeuchten bis tropischen Klima und das dauerte bis zum Beginn der Klimaveränderung im Quartär. In dieser Zeit sind diese Sedimentsteine, die aufgelagert waren, zunehmend abgetragen worden und es entstanden die sogenannten Rumpfflächen, die teilweise die jetzige Landoberfläche bilden, die man von der Bar aus nach Westen blicken sehen kann. Im Erdzeitalter des Quartär, das war vor rund 2,6 Millionen Jahren, begann dann die Eiszeit und damit die Gletscherbildung im Schwarzwald. Es sind Droh- und Karthäler entstanden, aber nicht bei uns, sondern mehr im Feldberggebiet. Aber es kam zu einer starken, einer tektonischen Zerstückelung, zu Zerreißungen. Und in diese Zerreißung hat sich das Wasser eingefressen, also aggressive Veränderungen. Und früher sind diese Flüsse der Donau zugeflossen in den weiten Tälern und durch die Flüsse des rheinischen, tiefer liegenden Flussnetzes sind sie dann angezapft worden und haben damit die Erosion hinein in den Granit verstärkt. Frage wieder, wo sind wir hier? Das ist der Schwenkenhof. Wie heißt der Buckel da hinten dran? Oder was ist auf dem Buckel da hinten drauf? Da ist die Hindenburg drauf, und das sind wir hier auf Granit draufgelagerter Buntsandstein. Und im Prinzip diese alte Fläche, diese Granitfläche, ist ein Urtal gewesen, wo das Wasser, ein sanftes, ein weiches Urtal, wo das Wasser gen Donau abgeflossen ist. Und da hinein haben sich dann die Bäche und Flüsse und das Wasser gefressen und haben diese neue Landschaft erzeugt. Also das alte Urtal, in dem die Legrichter Höfe an der Buntsandsteingrenze liegen, wurde durch Kinzig und Schildhach und ihre Nebenbäche in die Tiefe gefräst. Das war dann die entscheidende Prägung des Schwarzwaldreliefs, so wie wir es heute sehen, durch diese starke Tiefenerosion der Flüsse, die dem Rhein zufließen. Also das ist jetzt wirklich von der Bildqualität ein bisschen enttäuschend, dass der Beamer das nicht besser kann. An meinen Bildern liegt es nicht. Wer erkennt, von wo das Bild aus entstanden ist? Es ist vom Zollhaus, wir blicken nach Westen, wir blicken hinein in das Kinzigtal. Das hinein wurde also gefressen und ganz in der Ferne kann man auch die Vogesen sehen. So, was Sie hier sehen, ist eine... Ich befürchte fast, dass es irgendwie innen drin ist. Wir können nur hoffen, dass mit der Zeit es austrocknet. Ich hoffe, Sie akzeptieren so, dass wir nicht einen anderen Beamer holen müssen. Was Sie hier sehen, ist also eine Pollenanalyse vom Hutzenbacher See. Das ist ein Kasi in der Nähe von Bayersbronn in Nordschwarzwald. Diese Pollenanalyse ist aber, kann man umlegen auf den gesamten Schwarzwald. Aus dieser Pollenanalyse kann man sehen, welche Bäume gewachsen sind zu einer bestimmten Zeit, aber man kann auch die Eingriffe zum Beispiel des Menschen daraus erkennen. Am Ende der Eiszeit, so ca. 10.000 Jahre vor Christus, ist es dann wärmer geworden und zu der Zeit war der Schwarzwald mit einer Steppen- oder Tundra-Vegetation bedeckt. Als es dann wärmer wurde, und es wurde damals wärmer, als wie es heutzutage ist, gab es abschnittliche Spalierweiden, dann sind Zwergsträucher gekommen, Zwergbirken, Holunder. Dann sind die ersten Bäume, die ersten Wälder. Wir können das hier sehen mit der Birke und mit der Kiefer. Die ist dann schon ungefähr 8000 vor Christus wieder abgelöst worden durch die Haselnuss. Die Haselnuss war damals für ungefähr 2000 Jahre vorherrschend und dann kam der Eichenmischwald zusammen mit dem Ahorn. Etwas mehr wurde dann auch die Ulme und ca. 4000 Jahre vor Christus sind die Ulmen schlagartig fast verschwunden, die Eiche ist weniger geworden und es kam zu einer Massenausbreitung unseres heutigen dominierenden Baumes im Schwarzwald, nämlich der Weißtanne. Mit der Weißtanne kam dann auch die Rotbuche, die haben gegenseitig konkurriert und haben einen schönen Mischwald gebildet. Die ersten Eingriffe sehen wir dann im Verlauf der Jungsteinzeit, dass es gibt das Hinweis, dass die Gegend begangen wurde, dass Menschen den Schwarzwald als Weidegrund nutzen und dass man vielleicht sogar in günstigen Lagen und nicht in den allerhöchsten Höhen das schon mal auch mit Ackerbau versuchte. Es kam zu einem Rückgang von Weißtannen und Rotbuchenpollen und einem Anstieg von Birken und Spitzwegrichpollen. Und ihr könnt das immer dann sehen, wenn es weniger wird hier bei der Weißtanne, dann wissen wir, das ist ein Eingriff des Menschen in der Natur. Und immer wenn die Birke mehr wird, dann wissen wir auch, das ist ein Eingriff des Menschen in die Natur. Und das lässt sich ein bisschen schlecht sehen, also die Getreidepollen oder die Spitzwegrechpollen. Getreidepollen mehr beim Ackerbau, Spitzwegrechpollen mehr bei der Viehzucht. Also ca. 1800 vor Christus, zum Beginn der Bronzezeit, stärkerer Angriff mit Schwarzwald, aber dann vor allem ab 800 vor Christus, der Beginn der Hallstatt aus der Keltenzeit, kam es zu größeren Entwaldungen von ca. 20-30%, vor allem an Rundbuchenstandorten. Die prähistorische Besiedelung und Nutzung des Schwarzwaldes war nicht nur kleinflächig auf Randlagen nahe der Flusstäler beschränkt, sondern reichte bis in die höchsten Gipfellagen. Es kam zu großflächigen Entwaldungen. Der Schwarzwald als undurchdringbarer und gefährlicher Wald, in den sich nur die Römer mit ihrer Römerstraße trauten, ist damit eine hartnäckige, aber falsche Nähe. Es ist nur sehr schwierig, archäologisch irgendwelche Besiedelungsnachweise in diesen dichten Waldgebieten zu finden oder zu lokalisieren. Teilweise wurde es überbaut, teilweise wurde es abgetragen, erosiv. Und die damalige Holzbauweise ist in diesem Schwarzwald eben kaum zu finden. Um die Zeitwende, also gerade wo die Römer da gewesen sind, war es gerade umgekehrt. Hier kam es zu einer deutlichen Zunahme der Bewaldung, was dafür spricht, dass die Besiedlung im Bereich der Römerzeit eher geringer war. Zu Beginn des Frühmittelalters entsprach das Ausmaß der Bewaldung wieder dem der Bronzezeit. Also der Bronzezeit war mehr entwaldet und das Frühmittelalter, also sagen wir um 500 nach Christus, da war es dann, ging es erst wieder los. In der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends, nicht erst um 1000, wie man oft denkt, sondern in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends kam es dann zu einer kräftigen Entwaldung und damit als Zeichen einer Besiedelung des Schwarzwaldes. 1000 nach Christus war die Bewaldung mit weniger als 50% auf einem Höchststand, der nie wieder erreicht wurde. Wir können das also hier dann nochmal sehen, wie massiv es da runtergegangen ist. Und die Birke hat hier dann auch wieder zugenommen und wir sehen jetzt auch hier dann dementsprechend schon die Getreidekolben. Also, die Besiedelung von Lehnrich müssen wir davon ausgehen, dass sie ungefähr, wenn es nicht schon vorher irgendwelche da gewesen sind, Kelten vorher, dass es ungefähr zwischen 500 und 1000 stattgefunden hat. Im Gegensatz zu den Muschelkalkböden im Altsiedelland oder zu den ertragreichen Lüstböden im Rheintal kann von fruchtbaren Böden aber auf dem Granitplateau keine Rede sein. Aufgrund des Klimas, der Nähe, Nährstoffe zu heißen, Armut, ist der Schwarzwald grundsätzlich kein gutes Ackerbaugebiet. Das Hauptmotiv für die Erschließung und Besiedelung war, vor allem zu keltischer Zeit, eher der Bergbau gewesen. In neuzeitlicher Zeit anfangs wohl auch Bergbau, aber dann natürlich die zunehmende Bevölkerungsexpansion. Das Verhältnis von Getreide zu Spitzwegerichtfäulen änderte sich je nachdem, ob es mehr Ackerbau war oder Viehzucht. Und bei uns ist es eben, kann man sehen, dass es mehr zum Spitzwegericht verschoben ist, das heißt im Wesentlichen Viehzucht. Die Viehhaltung war stets wichtiger als in den Lüstgebieten. Die Lüstgebiete sind zum Beispiel Kaiserstuhl, Toniberg oder am Rand des Schwarzwaldes. Der Ackerbau war nur mit intensiver Düngung oder längeren Brachen möglich. Und wir haben hier auch im Lehnrecht eben große Hangneigungen, wo es eben auch schlecht ist für irgendwelchen Ackerbau. So, das ist nochmal Kielbronn. Wir können auch sehen, heutzutage Viehzucht im Vordergrund.
Wo stehen die Mühlkühe?
Also, dass der Schwarzwald erst im Mittelalter von Menschen besiedelt wurde, kann heute aus archäologischer Sicht nachweislich als falsch gelten. Im Schwarzwald kam es, aber nicht nur im Schwarzwald, sondern überall kam es zur Vermischung verschiedener Bevölkerungen. Hochgewachsene Menschen mit langem, schmalem Kopf kann man eher den Germanen zuordnen, bei Grabbeigaben konnte man das sehen. Und es gibt die kleiner Gewachsenen mit eher rundlichem Schädel, die einer gallo-romanischen Vorbevölkerung zuzuordnen sind und weniger den Römern selber, sondern es geht auf diese Urbevölkerung zurück, auf die ich gleich noch eingehen werde. Deshalb muss ich auch nochmal ein Stück zurückgehen in der Geschichte, nämlich zur Urbevölkerung. Und wir können das heutzutage immer noch sehen, diese Unterschiede. Wir finden immer noch diese eher kleinen, gewachsenen Leute auch hier bei uns im Lehngericht. Die können stolz darauf sein, bis sie auf eine sehr alte Bevölkerung zurückgehen. Also sehr lange schon ihre Vorfahren in dieser Gegend wohnen. Nach Ende der Eiszeit waren vor allem Jäger und Sammler aus dem iberischen Rückzugsgebiet. Iberisches Rückzugsgebiet. Während der Eiszeit haben die Menschen sich zurückgezogen aus Räumen, wo es schlecht zu leben war. Es war zum Beispiel nördlich der Pyrenäen, war so ein Rückzugsgebiet. Und die Indo-Europäer, deren Sprachen wir heute sprechen, die haben eher so im Bereich des Kaspischen Meeres gelebt. Circa 5500 Jahre vor Christus kamen dann die Linearbandkeramiker ins Rheintal. Die Linearbandkeramiker stammen aus dem Bereich des wo der sogenannte fruchtbare Halbmond ist, wo der Ackerbau vor ca. 10.000 Jahren erfunden wurde. Die Siedlungen fanden gezielt in fruchtbaren Lüstgebieten statt, also was ich vorhin schon erwähnt habe, Kaisersturm und im Berg oder am Rand vom Schwarzwald. Das sind die typischen Langhäuser der Linearbandkeramiker. Die Linearbandkeramiker sind dann aber wieder verdrängt worden. Wir haben hier die Lagerfettkultur, die kommt von hier unten hoch. Die haben dann die Viehzucht mitgebracht, Ziegen, Schafe und Gemüse und auch die Sprache, die lange Zeit hier gesprochen wurde. Und diese Sprache, nennt man heutzutage was Konisch, ist die einzig verwandte Sprache, ist das Baskische heutzutage hier. Und wir sind hier an diesem Zusammenstoß zwischen alten Jägern und Sammlern, Lagerfettkultur und der Linearbandkeramik. Standen wir sind genau in diesem Schmelztiegel drin. Glockenbecherkultur, die Damen entstanden, wir haben diese Menhire, weiß jemand, im Vortrag habe ich gerade schon mal gebracht, wo sich dieser Menhir befindet. Das ist hier im Kinzigtal, das ist der Bibidi-Stein, weiß ich gar nicht, beim Schloss Ortenberg, ungefähr 200 Meter oberhalb davon. Das gehört zur Streitachskultur. Die Streitachskultur oder Cordetware, das ist die erste Kultur, die da indoeuropäischen Kulturen hinten hier hervorgezogen sind und auch wieder sich hier bei uns noch mit angesiedelt haben, eine neue Mischung entstanden. Das Bronzezeitalter war dann ungefähr von 2200 bis 800 vor Christus. Frühbronzezeitliche Kulturen erblühten am Rande des Schwarzwaldes. Und die Pollenanalysen zeigen, wie ich vorher gezeigt habe, prangen sie im Verlauf der Bronzezeit diese Menschen auch zunehmend in die Wälder ein. Aber im Wesentlichen mehr für den Bergbau. Mit der Streitachskultur kommen also die ersten Indoeuropäer aus dem Osten. Nach Ausbruch der Hekla, im isländischen Vulkan, kam es zu einer großen Umwälzung in Europa und das Sonnenfelder-System wurde entstanden. Und dann sind es die Kelten, von denen wir sprechen. Erst dann ungefähr ab 800 vor Christus, das Kerngebiet der Kelten ist wirklich Südwestdeutschland, ist die Schweiz, so bis zum Genfer See. Und da haben sie sich zunehmend ausgebreitet und immer weiter. Aber wir sind zu ihnen diesem Ursprungsgebiet auch der Kelten. Also wir können ganz sicher sein, dass Kelten auch bei uns hier in der Gegend und wahrscheinlich auch hier gesiedelt haben. Das ist so ein Keltengrab, das ist bei Hochdorf, bei Ludwigsburg. Dann kamen die Römer. Die Römer, die Germania Superior, hier sehen wir den Rhein und hier den Bodensee. Die Römerstraße wurde gebaut. Die Römer verstanden aber auch irgendwann auch wieder, sie haben mehr bauliche Sachen überlassen als eine Bevölkerung. Als Teilchen der Römer finden wir oben auf dem Brandsteig auch diese, eine der größten Tempelanlagen, die es bei uns in Südwestdeutschland gibt, befindet sich aber noch im Wesentlichen im Boden drin, aber mit Ultraschall hat man das nachgewiesen. Da oben ist auch das Halbturm der Abnobel, was ich auch schon mal einen Vortrag gehalten habe. Dann sind die Germanen eingedrungen in den Süden von Deutschland und das Volk, das hier lebte, waren die Alemannen, eine Mischung aus verschiedenen germanischen Stämmen. Nach dem Rückzug der Römer und dem Einfall der Alemannen aus dem Norden wurde die einheimische Bevölkerung von ihren guten Siedlungsplätzen, Ackerflächen in der Ebene und den Vorbergen vertrieben. Sie zogen sich, und das zeigen gallo-romanische Flurnamen, vor allem am Rande des Schwarzwaldes, die Täler des Schwarzwaldes zurück, wo Viehwirtschaft in existenzsicherndem Ausmaß möglich war. Dann kam das Reich der Franken. Der Franken mit Karl und der Karl den Großen, die Stämme, mit der die germanischen Völker unterworfen hat. Das hatte aber auch nicht lange bestanden, sondern irgendwann wurde es wieder geteilt und dann kam das Königreich Ludwigs des Deutschen und nachher das Heilige Römische Reich deutscher Nation, was hier runter reichte. Was wir dann hier dann sehen, was jetzt einfach schlecht zu sehen ist, ist das Herzogtum Schwaben. Ab ungefähr 900. Ich kann jetzt die Zahlen nicht lesen, ich muss irgendwo als bekennen, ich weiß es jetzt auch nicht ganz auswendig. Hier gegründet 911, das ist das Herzogtum Schwaben, es erstellen verschiedene Gaue, die Ortenau und die Bertholdsbar. Und aus der Bertholdsbar im Wesentlichen ist die Bevölkerung gekommen, die hier nahe gelebt hat. Das sehen hier blau gefärbt und gelb gefärbt, die staufischen Besitzungen und die zähringischen Besitzungen. Hier tauchen jetzt die Zähringer auf. Die Zähringer stammen nicht von Zähringen, sondern die haben Zähringen gegründet. Die Zähringer kommen eigentlich ganz aus der Nähe, wo die Staufer auch sind und im Bereich der Teck, Limburg. Und die haben sich dann aber ihren Schwerpunkt, weil sie in Konkurrenz zu den Staufen waren, zunehmend nach Südwesten verlagert. Und das ist dann in unserer Region auch hier, bis wir sich dann noch weiter runter nach Burgund verlagert haben. Es ist unwahrscheinlich, dass die Lehngerichter Region menschenleer war. Wahrscheinlich haben hier freie germanische oder gallo-romanische Bauern von Gewalt, wo und welchen Höfen, das wissen wir nicht. Wir können es nur mutmaßen. Als sich der Adel im Mittelalter dagegen bemächtigte, da waren sie also schon da. Nun war es vorbei mit der Freiheit, mit der Besiedelung aus dem Altsiedelland. Denn der Adel, dem gehörte natürlich dann offiziell dieses Land und entweder es wurde unter dem Adel verteilt, was noch nicht gerodet war, oder die anderen mussten sich sozusagen dem Adel unterwerfen. Um 1000 nach Christus haben wir dann Nachweis von Burgbesitzern. Neben der Gründung von Burgen geht auch die Gründung von Klöstern einher, wie zum Beispiel Albersbach 1095 nach Christus. Die Besiedelung von Osten, die Besiedelung erfolgte von Osten im Gegensatz zum Kinzigtal von Westen. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, an einen zentralen Punkt in meinem Vortrag, wo Sie mir gestatten, dass ich ganz offen Ihnen die Wahrheit ins Gesicht sage. Die reine Wahrheit. Nicht meine Meinung, sondern die Wahrheit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ein paar Leute hier auch gibt, denen diese Wahrheit nicht ganz so gut schmecken wird. Aber ich hoffe, Sie werden mir verzeihen, meine Offenheit und mein Engagement in dieser Sache. Was ist diese Wahrheit? Sie sind Schwaben. Ja, ehrlich. Sie sind Schwaben. Warum sind Sie Schwaben? Es ist ganz einfach. Wer Schwäbisch spricht, ist Schwabe. Ja. Und da Sie Schwäbisch sprechen, im Lehngericht, sind Sie Schwaben. Was wir hier sehen können, sind nur Sprachlinien. Die Sprachgrenze, die verläuft an der Schwarzwaldkante im Osten hier entlang, macht hier so eine Grenze drumherum und schließt eben den Gericht mit ein. Westlich davon haben sie die sogenannten Niederalemannen und östlich davon sind die Schwaben. So einfach ist das. Ganz unabsichtlich. Also, seien Sie stolz, Schwaben zu sein. In meiner Praxis sind immer wieder mal Personen gekommen, die sich über diese primitiven Eingeborenen und die primitive Sprache lustig gemacht haben. Die haben gedacht, ich gehöre da nicht dazu, ich bin keiner von denen. Aber Pustekuchen, ja, ich gehöre da dazu. Und ich muss einfach sagen, diese hochmäßigen Personen, die hierher ziehen, sich nicht integrieren wollen, gerade mal vier Doppellaute aussprechen können, während wir 20 können, die führten dazu, dass ich dieses Mundartbuch geschrieben habe. Wir sind also Schwaben. Ich beziehe mich mit ein. Wir sind Schwaben und wir müssen uns nicht schämen, schwäbisch zu sein. Ganz im Gegenteil, wir können stolz sein, Schwaben zu sein. Und zuletzt gibt es noch einige Stimmen hier in Schildach, die dem Schwabentum irgendwas Negatives anhängen wollen. Ja, für mich völlig unverständlich und sie auch gegen jede Realität. Zum Beispiel, dass die Schwaben nicht feiern können. Ja, mein Gott, die Schwaben können sie wohl feiern, oder? Nee, die kann doch auch feiern. Also, alles kokolores. Also auf unsere schwäbische Mentalität, auf unseren Fleiß und auch unsere Sprache können wir stolz sein und wir sollten sie bewahren und wir müssen uns dagegen wehren, dass man dagegen was man nennt, aber wir müssen auch aufpassen, dass in unserer eigenen Mitte das nicht schlecht geredet wird. Also, stehen Sie zu Ihrer schwäbischen Vergangenheit. Bewahren Sie die schwäbische Tradition. Sie sind keine Badenser. Sie sind keine Altbadener. Ihre Vorfahren waren das nicht gewesen und sie wollten das auch nicht sein. Und in zwei Abstimmungen haben über 80% der Nebengerichte sich gegen Altbaden entschieden. Jeder kann hören, was er will. Jeder kann singen, was er will, jeder kann in seinem Garten aufstellen, was er will. Aber bei offiziellen Anlässen hat deshalb das Badener Lied und die altbadische Fahne nichts verloren. Tradition ist was, wenn man etwas hochhält, was früher geschätzt wurde. Tradition ist aber nicht etwas, was früher abgelehnt wurde. Das ist eine Geschichtsfälschung. Und wir sind heute Abend auch hier, dass wir die Lehngerichte Geschichte bewahren und deshalb bitte ich Sie, pflegen Sie das Schwäbische und nicht das, was nicht zum Lehngericht gehört. Und zum Lehngericht gehört das einfach nicht. Und das Gleiche gilt auch für Schildach. Die altbadische Fahne gehört dann die Schildacher Stadtbrücke und sie gehört das Stadt nicht das Lehngerichte Rathaus. Also, seien Sie stolz darauf, Schwaben zu sein, pflegen Sie das Schwäbische und engagieren Sie sich für den Erhalt. Die ursprünglichen Herrschaftsverhältnisse kann man dem Kloster St. Gallen zuordnen. Besitz alle in der Gegend, nicht unbedingt jetzt vom Lehngericht, aber es ist zu vermuten, dass es da auch dazu gehört. Besitzansprüche gehen später an die Zähringer und danach an die Tecker über. Besitz im Reichenbächle hatte auch das Kloster Albersbach. So, die Bildqualität ist heute Abend einfach mies, wirklich schade, aber es ist so, ich gebe mir Mühe, schöne Bilder zu machen. Wo sind wir hier? In Willenburg. In Willenburg, ungefähr kurz vor 1200, errichtet nach einer dendrologischen Untersuchung eines Balkens, stammt wohl von den Herzögen von Teck. Der Stammvater ist Adalbert I., Herzog von Teck. Das war ein Bruder, oh, jetzt muss ich gucken, dass ich die zusammenbringe, von Konrad und ein Sohn von Konrad und Bruder von Berthold IV. Und das Herzog, als er gestorben ist, hat er den Herzogstitel mit übernommen. Das ist das Herzogtum von Teck entstanden, was heutzutage noch die englische Queen zu sich gezogen hat. Es stammt aus dem zärischen Erbgut und es war im Wesentlichen der östliche Teil. Am Alp drauf mit der Burg Teck. Und dann kam das obere Neckartal mit Rosenfeld, Oberndorf, die Täler der Schildach und der Rottweiler Lebenshof mit dazu. Das gehörte schon dazu. Vor 1200 also die Willenburg, um 1250 die Klingenburg, 1251 die Stadt Oberndorf, ca. 1250 wurde die Stadt und die Burg Schildach gegründet. Und vor kurzem war ein kleines Quiz in einer Frauenrunde war es gewesen, da ging, ja, das hat nichts mit Frauen zu tun, sondern einfach nur als Beispiel, wenn ich auch mal frage, wer hat denn Schildach gegründet, dann hört man immer wieder die Wusslinger. Ja, das stimmt nicht. Die Herzöge von Teck, Ludwig I., hat die Stadt und Burg Schildach gegründet. Ab 1251 mit Sulz die Vogtei über Kloster Albersbach und 1250 bis 1250 ungefähr die Burg Schildteck. Unklar ist, wann die jetzigen Lehngerichterhöfe erstmals errichtet wurden, aber spätestens ab dem Burgenbau dürften Höfe zur Versorgung der Burgbewohner mit Lebensmitteln notwendig gewesen sein. entweder die vorherrschende Wende wurde von der Herrschaft Lehen für Bauernhöfe vergeben, oder es gab einen Zwang der hier lebenden Bauern mit ihren Höfen in die Lehnsherrschaft. Bis zum Bau der Burg Schildach und der Gründung der Stadt Schildach durch Ludwig I. von Teck in der Mitte des 13. Jahrhunderts war Lehngericht eine zusammenhängende Siedlungsgemeinschaft als ein Dorf mit eigener Kirche. Hier hinein hat sich dieses Schildach gesetzt, beziehungsweise wurde dieses Schildach gesetzt. Die hieß dann diese Gemeinschaft mit Sicherheit nicht Lehngericht, sondern später ist dann, vielleicht hieß es schon Schildach, wir wissen es nicht, Meierschaft zu Schildach, und in der alten Schildach als Bezeichnung würde dafür sprechen, dass damals diese Gemeinschaft auch schon Schildach hieß. Die erste Erwähnung von Lehngericht findet 1462 statt, und zwar beim Geldgeschäft von Graf Eberhard in Barte und Württemberg mit der Verena Mechteller in Wolfach. Für 500 Gulden musste dann nachher ein Zins gezahlt werden von 25 Gulden im Jahr, und als Bürger davor wurden den Schultheißen und die Richter, beide der Stadt- und Lehengerichte, zu Schildach gehören, auch den Zoller da selbst dann genannt. Lehengericht war also eine rechtliche Einheit des Gerichts der Lehenhöfe. So wie das Stadtgericht hatten sie einen Richter, der Schultheiß war der oberste Amtsträger für das Stadtgericht und das Lehengericht, und die Funktionen der Richter waren auf die Gemeinde begrenzt. War eine niedrige Gerichtsbarkeit, Verwaltungsfunktion und war von der Herrschaft ernannt. Mit Beginn der erhaltenen Aufzeichnungen im Lagerbuch 1491 gab es 18 Urhöfe. Aber mehr natürlich Flächen. Hofgebiet zu Höfen, mit Höfenhof und Schenkenhof, muss sicherlich eines der ursprünglichen Hofzentren gewesen sein, weil es auch dementsprechend vom Namen her und wie es auf den Karten immer wieder verzeichnet ist. Wir können davon ausgehen, dass die ersten Höfe da gewesen sind, wo dieser Quellhorizont war, denn auf diesem war einfach besser zu leben wie unten im Tal. Auch die Kelten haben schon bevorzugt in solchen Gebieten gelebt. Und vielleicht haben wir einen einzigen kleinen Nachweis, dass wirklich Kelten auch da schon waren, denn wir haben beim Rohrbach eine Stelle, die heißt Heidenbühl. Und für Archäologen, die nach Kelten suchen, die suchen immer nach Heidenbühl oder Heiden, sonst irgendwas. Also es ist gut möglich, diese klassische Kuppel würde mich wirklich interessieren, was da in diesem Heidenbühl drin ist. Vielleicht ist es eine alte Grabanlage, so ähnlich wie der Magdalenenberg in Villingen. Dann hat man den Talausgänge, dann natürlich der klassische Bühlhof, und dann erst ist in die Täler hineingebaut worden. Diese Güter, es ist möglich, dass die in den Tälern quer zum Tal verteilt wurden, was wirklich auffällig ist. Wir haben in der Nennung Höfe, davon müssen wir ausgehen, dass die schon sehr alt sind, schon lange bestanden haben, und Güter. Und die Güter sehen wir vor allem in der alten Schildach, also im Schildachtal. Hier ist es wohl erst nachträglich durch die Lehnsherrschaft verteilt worden. Ich leite damit zu den Höfen über ein Winterbild vom Höfenhof. Die Höfe waren alle Lehen. Im Prinzip müssen Sie sich das fast ein bisschen so vorstellen wie ein Garten, den man pachtet. Der Hof ist der Herrschaft, damals schon Württemberg, so war es im Lagerbuch, Eigentum und sein Erbgut. Also der Herrschaft hatte dieses Lehen gehört, und es gehörte auch nach Erbschaft immer noch weiter dieser Herrschaft. Der Bauer musste der Herrschaft einen Zins leisten, der aus Geld und Naturalien bestand, die sogenannte Güld, oder wenn wir es wieder umlegen, die Gartenpracht. Bei Erbfolge musste der Nachfolger einen Zins bezahlen. Das war der sogenannte Drittteil, was manchmal wirklich als sehr belastend erlebt wurde, und deshalb hat man versucht, die Zeit bis zur Übergabe zu strecken, und deshalb erhielt nicht, wie es anderorts üblich ist, der älteste Sohn, sondern der jüngste Sohn den Hof. Damit hat man einfach die Übergabezeitpunkt gestreckt, um das Drittteil so lange wie möglich hinauszuschieben. Das Drittteil gibt es natürlich bei der Gartenbach nicht. Das muss man noch einführen. Der Hof konnte nur mit Genehmigung der Herrschaft geteilt werden, Er blieb aber weiterhin ein einziges Lehen. So wurde zum Beispiel der hintere Hof geteilt. Der hintere Hof ist der Höfenhof. Der wurde geteilt in den Höfenhof und in den Rohrbach. Und das Lehen blieb auf dem Höfenhof. Das war der Lehensträger. Im Gegensatz zu den naheliegenden badischen Höfen habe ich bei allen Sachen nie eine einzige männliche Linie durch die gesamte Hofgeschichte gehen sehen. Auch immer wieder tauchen Frauen auf, Töchter, die den Hof übernehmen und dadurch heiraten andere mit hinein. So, kann jemand bei der schlechten Bildqualität erkennen, welcher Hof hier gezeigt ist? Großes Rätselraten. Das ist in dem Schickachtal. Das ist vor Hunsel. So, wer liest mir hier vor? Also wenn es keine Freiwilligen gibt, lese ich es Ihnen vor. Das ist natürlich jetzt für mich auch echt schwierig, hier das zu erkennen. Michel Messner hat dieser Zeit innen und bestanden einen Hof vor dem Hundsaal, den ehemals Klaus Schiefel besessen, ist der Herrschaft Württemberg Eigentum und sein Erbgut. Daraus zinst er hochermählter Herrschaft Württemberg zu ewiger unablöslicher Güld auf den Maientag und Martini ist Episkopi, das ist der 11. November, üblicherweise da, wo man die Gartenbach zahlt, als noch bemält und sonderlich den Habern wohl gesäubert, gut Kaufmannsgut, auf den Kasten, auf das Schloss Schildtach, beim neuen Landmess zu antworten und zu bewähren, nämlich an Geld auf den Maientag 17 Schilling, 6 Heller, württembergisch Münz. Martini Eskipovi 19 Schilling Heller, anderer Haber, 1,7 Hang, das weiß ich jetzt, das kann ich nicht so nennen. Simon sind die Scheffel, Sommerhühner 6 und Käse 10. Da habe ich es mir hingeschrieben, falls ich es aus irgendeinem Konto nicht lesen könnte. Lehen spielen heute keine Rolle mehr. Im Jahr 1896 wurde der Gesetzestext abgeschafft. Er war Gegenstand des Privatrechts gewesen. Lehen bedeutete ursprünglich Leihe im Sinne von Leihe, so wie ich ein oder wie man was verpachtet. Lehen ist gebunden an eine bestimmte persönliche Beziehung, die Vassalität. Zurück geht das Ganze schon auf das Beneficium im römischen Recht. Beneficium heißt Wohltat für eine bestimmte Form der Leihe, die sogenannte Precarius. Sie war die Vorstufe des Lehens. Der Name leitet sich vom lateinischen Verb precari für bitten ab. Bei einer Precarie bittet also ein Mann einen Eigentümer, ihm etwas von seinem Eigengut für eine bestimmte Zeit zum Missbrauch zu leihen. Die Inhaber eines verliehenen Landguts haben keinerlei Eigentumsrechte an dem Gut, genauso wenig wie ein Gartenbesitzer, wie ein Gartenpächter das Recht hat an diesem Garten, sondern dürfen es nur inhaben und nutzen. So steht es in einer Urkunde des Klosters St. Gallen. Die prekarische Leihe war aber nicht mit einer drückenden Abgabe verbunden, sondern mit einem geringen Zins, der mehr symbolischen Charakter hatte und regelmäßig einfach in Erinnerung rufen sollte, dass der Prekarist nicht selbst über das Eigentum verfügte. Die prekarische Verträge schufen gewisse soziale Bindungen, indem sie Eigentum und Nutzung zeitlich befristet Renten und auf zwei Parteien aufteilten. Im Laufe der Jahre kamen dann Lehen und Vasallen zusammen, das ist natürlich sehr kompliziert. Der Lehnsherr und der Vasall verpflichten sich gegenseitiger Treue. Also der Vasall erhält zum Beispiel Schutz vom Lehnsherr und dafür bekommt der Lehnsherr dementsprechend seine Güter. Das nennt man dann das Lehnswesen. Hier sehen wir so die Abgabe eines Käses, gehen wir davon aus, dass es ein Käse ist. Die Lehngerichter waren Freibauern. Sie hatten eine dingliche Freiheit eines Freiguts, sie hatten eine persönliche Freiheit, sie hatten eine gewisse Freizügigkeit und sie hatten die Freiheit von Sonderlassen, also von unangemessenen Abgaben. Auf der anderen Seite waren sie auch der Leibeigene der Herrschaft. Es gab den Fall, das Drittheil, die Frondienste und eine eingeschränkte Freizügigkeit. 1491 im erste Lagerbuch, was wir kennen, denn könnte auch sein, es gab schon früher welche, aber die gibt es eben nicht mehr, wurden die alten Herkommen und Freiheiten, so die von Schildhaft und all das her ingehabt und gebraucht haben, aufgezeichnet. Darunter auch die der Lehenleid, also der von Lengrich. Er beschreibt die Rechte und die Pflichten gegenüber der Herrschaft. Es würde jetzt hier viel zu weit führen, wenn ich hier alles aufzähle, aber ich habe ein bisschen was rausgekriegt. Wenn ein Lehensmann Wald besaß, durfte er darin Holz haben und es verwerten, wie er wollte. Er hatte auch Recht, Holz für den Hausbau in dem Herrenwald zu holen. Und von all das her durften sie Bären, Wildschweine und Wölfe jagen. Das sind alles Rechte, die normalerweise sonst der Lehnsherrschaft zustehen. Und jeder, der zu Schildtach im Lehngericht sitzt und in der Städtlen ziehen will, konnte dies ohne Erlaubnis tun. Er war dann auch nicht schuldig, unserem gnädigen Herrn das Drittel zu geben. Als grundherrliche Rechte die Hofgüter außerhalb des inneren Burgfriedens, also außerhalb der inneren, des inneren Kerns von Schildach gehörten der Herrschaft eigentümlich. Also nicht die Bauern, die darauf waren, besaßen dieses Lehen, sondern es gehörte zur damaligen Zeit eben den Württembergern. Sie waren als Erblehen an die Untertanen vergeben. Verschiedenste Abgaben waren zu entrichten. Da war zum Beispiel der Bodenzins oder Güld, oder wir könnten auch sagen die Pacht. Ein Pachtzins, den der Pächter dem Grundherrn für den Nießbrauch des ihm übertragenen Lehens zu entrichten hatte. Nach dem Lagerbuch von 1534 auf das Schloss, wir haben vorher schon gehört, auf den Kasten, später an die Kellerei Hornberg auf den Kassen, als Steuern für den württembergischen Landesherrn. Ein nach Hofgröße gestaffelter Geldbetrag und landwirtschaftliche Erzeugungen, die wir vorher gehört haben, der Hafer. Fein gesäubert, gut Kaufmannsgut. Wurde ein Lehnshof verkauft, verpachtet oder vergandet heißt, er ging in Konkurs, so zog die Herrschaft von der Kaufsumme jeden dritten Gulden an sich. Dies wurde als außergewöhnlich hart empfunden. Ich habe aber mal nachgerechnet. 350 Jahre bis zur Ablösung des Drittteils gab es nur ungefähr 10 Übertragungen. Der Abstand war also ca. um die 30 bis 35 Jahre. Beim Drittteil macht es einen Zinssatz von ca. 1% pro Jahr. Ich glaube, da kann man wirklich nicht meckern. Das ist jetzt hier das Schildacher Lagerbuch von 1591. Daraus entnimmt man diese ganzen Sachen. So aber dieser Hof, es sei Kaufs, Taus oder Uftergant, aus der Erbsweis von einer Hand in die andere verändert wird, als dann sei der eine, der oder die Verkäufere hochernannter Herrschaft Württemberg jedes Mal von der Kaufsumme den dritten Pfennig zu geben schuldig. Was ich als viel ungerechter empfinde, war die sogenannte Abgabe, die Fell- oder Fall genannt wurde, welcher der Lehnsherr für den verstorbenen Lehnsinhaber zu erheben berechtigt war. Sie bestand gewöhnlich in der Wegnahme eines oder mehrerer Stücke des besten Viehs oder wenn solches nicht vorhanden war, in der Abgabepflicht des besten Gewandes oder dessen Geldwerts. Je nach Größe des Hofes bestand es zwischen 1 und 4 Westhaupt an Vieh. Das kann man hier nochmal sehen aus dem Original. Wenn ein Eigentümer mit Tod abgeht, so gefällt jedesmals der Herrschaft Württemberg der Fell. Das sind die 4 bestes Hauptviehs. Auf den amtlichen Befehl eines Untervogtes sollte der Talvogt auf den vom Tod betroffenen Hof gehen, dort alles Vieh fürtreiben lassen, auch die aus dem Stall, auf das der Fall schätzen konnte. Er hatte dann die Wahl, das geschätzte Geld oder die besten gezogenen Hauptviehs zu nehmen. Also da ist erstmal der Dienstträger gestorben, schon mal Trauer, dann war es noch eine zusätzliche Strafe mit dazu. Die oben genannten Güter geben Drittteil und Fell und gehören in das Lehengericht, das jetzt so zum Stadtgericht in ein Gericht gemacht ist. Das steht im Lagerbuch von 1491. Ich denke, das schenken wir uns jetzt. Das ist eine Aufzählung, was alles damals so in einem Jahr gesammelt wurde. Dann gab es noch den Zehnt. Der Zehnt war die Abgabe für den Pfarrer und die örtlichen Armen. wurde in einer Zehntscheuer gelagert. Der große Zehn, analog zur Bibel auf Getreide und als Großvieh, und der kleine Zehn zusätzlich auf andere Feldfrüchte als Fruchtzehn und als Kleinvieh. Es gab eben damals noch keine Kirchensteuer. So, das sehen Sie, linke Richter. Frau bei der Cannabisernte. Dann gab es noch den Ovalzehn, der stand der Herrschaft zu. Laut herzoglichem Mandat von 1553, der Zehn von allen Grundstücken, die seit diesem Jahr aus Wald oder Weidfeld, aus Heute oder Wildfeld ausgestockt und als Ackerland urbar gemacht wurden. Es gab dann noch die Hanffrohn, es gab die Heu- und Strohfrohn, die Bachfrohn, die Wegfrohn, die Holzfrohn. Und alle diese Frohnrechte wurden erst am Anfang des 19. Jahrhunderts aufgehoben. Die Abgaben an die Herrschaft bzw. die Kirche hielten sich bis 1820. In den Parlamenten wurde damals heiß diskutiert. Wer es genauer nachlesen will, da kann man das Lehngerichtbuch kaufen, da steht noch einiges drüber drin. Die Ablösung erfolgte nach jeweils eigenen Verteilungsschlüsseln. 1824 gab es dann eine Endablösesumme für Bodenzins und Güld in Höhe von 532 Gulden und 2 Kreuzern. Das heißt, was vorher württembergisches Eigentum war, oder der Herzöge von Württemberg, früher der Grafen von Württemberg, und was die Bauern in Pacht hatten, war nun plötzlich in ihr Eigentum übergegangen. Erst ab diesem Zeitpunkt besitzen die Lehngerichter Bauern die Höfe, auf denen sie sind. Die Zehntablösung begann dann 1842. Ich habe hier mal einen Auszug aus dem Liegenschaftskataster, habe ich mal die ursprünglichen Grenzen eingezeichnet, die nach dem Lagerbuch ungefähr die Grenzen sind. Im Wesentlichen stimmt es dann noch mit heute überein. Das ist so um 1505, wobei mir hier ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Bevor wir in die Pause gehen, vielleicht der langweiligste Part, einfach mal die Aufzählung der Urhöfe, damit Sie auch ein bisschen so ein Gespür dafür gewinnen, wie früher damals auch die Namen hießen. Da gab es einmal in Sulzbach, dann zu den Wieden, also der Weidenhof von Üllersbach, das ist vor Üllersbach, auf dem Liefersberg, hinter Liefersberg, ein kleines Gut. Zum Hohen, das dürfte ein Schreibfehler sein, nicht mein Schreibfehler, sondern das heißt wirklich so, zum Hohenstein, das war, wo später die Firma Kallen war, beziehungsweise jetzt Christhaber, in Üllersbach und zum Böhmgarten. Böhmgarten gehört zum Kloster Albersbach und kam dann nachher zu Schildach. Es ist der sogenannte Baumgarten, Tiefenbach. Kein Mensch weiß mehr heutzutage, was zu Brunnlingshusern war. Das Einzige, was noch ein bisschen dran erinnert, ist das Hochfeld, im Prinzip das Ganze, was östlich ab Schenkenzeller Straße, also östlich so von ungefähr Rössle ist, das war der Hof zu Brunnlingshusern, hinauf bis ungefähr am Ende der Schenkenzeller Straße. Dann ein kleines, unbezimmertes Lehenviertelsgut an der Brandsteig, dann der vordere Hof, dann war der Schenkenhof, das Mönchsgut, das Mönchsgut. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass hier doch was mit Kloster auch gewesen ist, beim Schenkenhof. Der Hinterhof war der Höfenhof. Dann der Erdlinsbach ist der hintere Erdlinsbach. Heutzutage kein Hof mehr, sondern nur noch ein Haus zu sehen. Dann das sogenannte Vogelsgut in der Schildach, der Eichberg. Das Geringsgut im Wesentlichen heute. Der Deisenhof, aber ein Teil des Geringsguts, ist dann auch zum Eichberg gekommen. Dann das Franzengut beim Eichberg, das Zehendersgut, Eichberg und Deisenhof aufgeteilt, das Festersgut, Verhunzel, das Pfundsteinsgut, schon damals so, wie man es heute noch nennt, das Heilgüter, keine Ahnung, wo das irgendwo gewesen ist beim Pfundsteinsgut. Dann im Obholz, was zum Hinterholz oder Steigenbach wurde, das Störigsgut im unteren Holz, wahrscheinlich das Gebiet eben Untersteigbach, das Gnädingsgut im Holz, Unterholz, dann das Gut auf dem Kühnbrunnen, das Gütlein in der Eselbach, genannt Schildacher Äcker, also in den Eselbach hinein, weiß man auch nicht mehr ganz genau, wo das ist. Dann im Hundseil, also Hunzel, vor dem Hundseil. Dann der Frechengut vor Böhlbach, also vor Baumbach. Dann das Bischofsgut, das, was heutzutage Hofbau oder auf dem Hof ist. Das Festlersgut vor Hundseil, was sich ein bisschen aufgeteilt hat zwischen Vorhunzel und zwischen Hofbau. Hertigshüser oder Huser vor Hunsel, auch keine Ahnung, wo das genau war. Riechenbach ist vor Reichenbächle, das Plattnersgut sind die Plattenhäuser. Dann das Gut in Böhmen, Bohmen, ja, wahrscheinlich heißt es Bohmen, man hat manchmal auf das lange Ohr hat man zwei Punkte drauf, das wird dann mit Bö ausgesprochen, also seien Sie mir gut in Bohmen. Gut vom Örtlinsbach, vielleicht ist es aber auch Ortlinsbach. Dann die Geroldshuse, da werden Sie jetzt erstaunt sein, ich komme nach der Pause noch darauf zurück. Dann das Spürersgrab, das ist oben beim Hinterhof Richtung Kienbronn. Dann das Trufelsgut, das Teufelsgut, das ist, wenn man die Schildach hinunterblickt, auf der linken Seite von der Schildach hoch, im Teufelstein. Das ist Größengut, das Kressengut an der Grenze zur Eichhagen. Insgesamt waren es 42 Güter gewesen. So, jetzt haben Sie richtig eine Pause verdient und ich mache eine kleine Hinweis nochmal drauf, wer das Lehngerichtsbuch kaufen will, ja, am Herrn Morgenstern ist es draußen zu stehen. Also stärken Sie sich für die zweite Hälfte. Also damit kein falscher Eindruck entsteht, wie ich etwas vorher über Schwarz gesagt habe. Ich hege sehr viel Sympathie in Richtung Ortenau. Ich verzehe dort meinen Notdienst. Ich würde lieber auf meinem Kennzeichen OB haben als wie RB. Also, ich habe überhaupt nichts dagegen. Mir geht es hier nur weiter um die Bewahrung der Geschichte. Glücklicherweise hat mich auch jemand auf einen Fehler aufmerksam gemacht, den ich vorher nicht bemerkt habe. Lehngericht und Schildach gehört seit 1381 selbstverständlich zu Württemberg und erst seit 1481. Zu den Büchern nochmal, wenn jemand eine Signatur so will, steht natürlich auch noch zur Verfügung. Es hat auch noch andere Autoren hier im Raum, wer sammeln möchte. Das Lehngericht, um sowas zu machen, das kann man nicht in ein paar Wochen machen, das kann man nicht in ein paar Monaten machen. Dazu bedarf es wirklich intensiver Arbeit und auch in diesen 2 Jahren, wo wir im Lehngerichtsbuch waren, wäre es nicht möglich gewesen, wenn ich dann früher Vorarbeit dafür geleistet hatte. Und wenn man mal so einfach sich durch die ganzen Familiengeschichte von hunderten von Jahren über das ganze Lehngericht durchblättert und durchackert, dann ist es wie eine große Familie, die einem ans Herz wächst. Und ich kenne mich wahrscheinlich in manchen Familien besser aus, wie diejenigen, die heute hier leben. Das heißt natürlich nicht, dass ich alles auswendig weiß. Aber man kriegt natürlich dann einfach eine gewisse Beziehung dazu. Eine gewisse, muss man auch sagen, sowas muss man mit Liebe machen, sowas muss man mit Feuer machen. Also ich habe da natürlich immer noch einen sehr starken Bezug dazu. Also wir kommen als erstes, bevor wir zu den aktuellen Höfen kommen, zu den verloren gegangenen Lehen des Lehngerichts. Verloren gegangene Lehen sind die Lehen, die ursprünglich mal zum Lehngericht gehört haben, zu dieser bäuerlichen Gemeinschaft, als sich dann Schildach hineinsetzte bzw. hineingesetzt wurde. Und also die Herrschaft von Teck hat die Burg Schildach und die Stadt Schildach gegründet, hinein in diese bäuerliche Gemeinschaft. Und am Anfang gab es nur diesen inneren Burgfrieden. Und so nach und nach hat sich ja die Stadt vergrößert und die brauchte natürlich auch eine gewisse Versorgung. Und die hat sich ausgedehnt und die hat so nach und nach von Lehngericht gewisse Sachen eingesammelt. Man kann sagen, wieso, in meinem Buch habe ich ganz provozierend geschrieben, wie eine Made im Speck, die sich da reingefressen hat. Einer der Höfe, die abgegangen sind, ist der Schweighof. Der wurde von den Lehngerichtern selber, Bauern selber gekauft, damit sie sich von einer gewissen Front sozusagen entledigen konnten. Der Schweighof von Zweige für Sennerei, Herde, Viehhof, war der ein herrschaftlicher Besitzer zu viel Versorgung. Üblich war, das ist ein Zitat aus dem Lagerbuch von 1591, dass die Meier der Höf und Lehen im Schindacher Lehngericht gesessen, Heu und Stroh auf das Schloss zur Haltung der Pferde zu geben, schuldig gewesen seien. Welche jetzt genannte Dienstbarkeit damals die Lehenleute gegen ihre Herrschaft abgekauft, nämlich dass sie am Hof, den Schweighof, hinter dem Schloss Schindach liegen, dem das Lehengericht die Höhe gewesen an sich erkauft und alle daran gehörigen Güter ihrer Herrschaft ledig zur Haltung ihrer Pferde übergeben. Der Schweighof ist ungefähr das, also die Schweigwiese gehört dazu, Frau Ebersbach muss mit dazu gehört haben, aber auch noch rüber das Schruttwäldle muss auch noch zum Schweighof zugehört haben. Dann, ich gehe nochmal eins zurück. Dann haben wir hier den Brandsteigerhof. Der Brandsteigerhof muss ein uralter Hof gewesen sein, ist ja auch ein klassischer Ölhof. Vielleicht ungefähr im Bereich da, wo die heutige Schule steht, war an der alten Römerstraße, an der alten, auch mittelalterlichen Straße über den Brandsteig gelegen und deshalb im Brandsteigerhof. Er wird auch genannt als Stammelbachingut oder Waldershof. Und mit Walter von Brandsteig ist einer der ersten Lehngerichte erwähnt, 1375, 1436. Also, ich muss kurz sagen, ich werde hier nicht alle Höfe aufzeigen können, nicht die ganze Geschichte. Das lesen Sie noch bis morgen früh hier. Das ist alles natürlich schön auch nachzulesen im Lehngerichtbuch. Aber ich pick mir so die wichtigsten Sachen dabei heraus. Ich muss dabei aber immer was weglassen. Es werden auch zwei Höfe nicht dabei sein vor Hohenstein und im Erdlinsbach. 1436 ins Kloster Adolfsdorf verkauft und 1678 kauften die Schindacher den Hof. Und das daneben liegende Frittelsgut, was wir hier haben, was in Kalbach reinreicht, vom Kloster Albersbach. Jedoch unterstand noch 1755 das Gut der Gerichtsbarkeit des Kubacher Hofes. Der Kubacher Hof war ein Vogtshof gewesen, der die Reichenbacher Höfe untertan waren und der Brandstadt. Oh. Hallo? Okay, ich habe gerade Gefühl gehabt, dass es geht weg. Dann das Plattenhäuser Lehen oder Plattnersgut war wohl schon 1491 vom Lehengericht abgetrennt. Also natürlich da Plattenwiese hier. Dann das Baumgartenlehen, was ich vorher schon erwähnt habe, der Hof in Tiefenbach. Da sind auch den ersten Lehengerichtern der 1375 erwähnte Heinrich und Konrad Tiefenbach. 1491 ist Peter zum Bogengarten erwähnt, auch Peter Kuhnbronnin, ja, also das heißt, er muss irgendwo vom Kuhnbronn Bestand haben. 1505 wurde es vom Kloster Albersbach dann an Schindach verkauft, dessen Bürger es als Almen und Viehweide benutzen. War im Prinzip hier nach vorne Tiefenbach und Baumgarten, also diese Markierung. Dann das Lehen auf dem Rauenstein. Besagte Kissrunde war es völlig unbekannt, teilweise auch Hohenstein genannt oder Heiligengut genannt. Ich habe gedacht, das ist eine einfache Frage, wo das liegt, aber anscheinend ist es doch ziemlich unbekannt, wo der Rauenstein ist. 1491 waren die Heiligenpfleger Lehnsträger und 1588 kam dann das Rauensteiner Gütle zusammen mit dem Krumpelgut, das auf der Höhe gelegen ist, zur Stadt Schildach. Und seither bildet es diese seltsame Exklave im Lehengericht. Später nennt man es dann auch städtisches Krumpelgütle. Das Krumpelgut hier, der Rauenstein, haben wir hier im Prinzip da unten das Rauensteiner Gütle für den Heiligenpfleger oben, das Krumpelgütle. Und dazwischen ist der Frau Hohenstein von Lehengericht. Und das gehört jetzt eben zu Schildach. Dann die auch vorhin schon erwähnten Brünnlingshäuser oder Brelingshäuser, völlig untergegangen, ja, vom Namen her. Damals 1491 gab es zwei Lehensträger, Michel Gissler und Matthias Stiefel. Die hatten sich das damals schon geteilt, aber an dieser raffinierten Aufteilung beider Höfe jetzt kann man sehen, dass es möglichst gerecht sein sollte und die Grenzen sind kaum nachvollziehbar, wie die liegen. 1650 wurde dann der gandersche Anteil des Hofes, der näher zur Stadt lag, und von der Kinzig bis zur Steigstraße reichte für ca. 2300 Gulden an das gemeine Städtle verkauft. Das ist der Teil, der näher zwischen Wart dran liegt und der sich hier falsch gezeichnet hat, war das schon der gandersche Anteil gewesen. Und das Gesamte hier sind die Gründlingshäuser. Übrigens das Reinhardsbächle, was hier durchläuft, ist früher nicht Reinhardsbächle, sondern das hieß das Gründlingsbächle. Mit fürstlicher Genehmigung wurde dann 1639 die stiefelsche Hälfte des Hofes Christian Zellers in der lassenen Hof und Lehngütel für 550 Gulden an 17 Schildacher Bürger des sogenannten Zellerschen Erben verkauft. Das war der Christian Zeller, der letzte Lehensträger von Lehngrecht. Später wurde dann dieser Hof nochmal aufgeteilt in Zellershof und Wangershof. Mit Ausnahme des Schweighofens standen die abgegangenen Höfe noch nach den Verkäufen in den Lehngerichter Lagerbüchern. Die haben also weiterhin zum Lehngericht gehört. Es ist jedoch auch davon auszugehen, dass bei der Trennung dann 1817 diese Güter bei Schildach blieben, weil die Meierschaft sich von Schildach trennte und auf diesen Gütern waren eben keine Lehngerichter Bauern mehr, sondern Schildacher Bürger. So, was bis zu diesem Zeitpunkt auch gänzlich unbekannt war, ist, dass der Gerholzhäuser Hof auch zum Lehngericht gehörte. Ist der Herrschaft Württemberg Eigentum und sein Erbgut und ist der Herrschaft Fürstenberg gar nicht zinsbar, obwohl es nachher dann später zu Kinzigtal gehörte und zur Gemeinde Kinzigtal und erst später dann zu Schildach gekommen ist. Auch damals hat es noch zu Lehngericht gehört. Wann dieser Hof für Württemberg und damit für das Lehngericht verlustig ging, ist bis jetzt noch nicht geklärt. Vielleicht findet man es dann irgendwann mal noch in irgendwelchen Akten. Also hier haben wir die Gerolzhäuser, also der Haberscher Hof, auch genannt, da waren über die Haberdorf gewesen, deshalb ist es dann der Häberlesberg, der Habersberg. Ja, und sicherlich auch muss noch was da gewesen sein, da wo Schildach selber ist. Bevor Schildach eingesetzt wurde, kann ich mir gut vorstellen, dass da, wo die Stadt gegründet wurde, ein Hof gewesen ist. Und wahrscheinlich ist auch ein Hof gewesen auf der Seite im Vorstädtle, da wo nämlich die Kirche hingesetzt wurde. Deshalb haben wir die Kirche auch außerhalb der Stadtmauer, die stand also schon früher. Und da war auch, muss man davon ausgehen, dass eine Wirtschaft war. Und es war das Pfarrhaus. Insofern dürfte sicherlich da auch irgendein Hof gewesen sein, was eben zu Schildach gelangt ist. So. Und damit gelangen wir jetzt nun zu den aktuellen Höfen. Wer kennt diesen Hof? Eichberg. Das Haus existiert nicht mehr, ist abgebrannt. Eichberg. Ja. Der Hof auf dem Eichberg. Ich habe Schwierigkeiten, das mit EI zu schreiben, auch wenn es mit Eich ist. Weil ich kenne immer nur Eichberg und ich weiß nicht, warum eines Tages es dann umgeschrieben wurde zum jetzigen postalischen Eichberg, weil es war immer Eichberg mit AE. Ist entstanden aus dem Vogelsgut und ein Viertel des Geringsgutes sowie das Franzengut und ein Teil des Zehnderguts. 1591 wird der Eichberg mit Uff der alten Hofstadt erwähnt, also die alte Hofstadt durfte oben auch auf dem Eichberg gewesen sein, was dann logisch ist, weil er an diesem Quellhorizont liegt. Mitten auf dem Granitplateau. Und das neue Haus unten vom Oertlinsbach, das was Konradshof wurde, war früher in ein Lehen gewesen und unten der Konradshof wurde abgespalten. Ab 1658 kann man dann den Hof auf dem Eichberg und den Hof vor dem hinteren Oertlinsbach als getrennte Güter ansehen. Die erste Erwähnung ist also 1491 mit Hans Hämmerlin. Um 1525 Bastian Erhard, genannt Hämmerlin, das dürfte vielleicht der Sohn sein. Wir gehen den Eichberg mal einfach mal exemplarisch mal ganz durch. das erspare ich mir dann für die anderen. Aber dass ihr einfach mal so sehen, wie sowas durchläuft, wie auch die Namen wechseln. Im Flurnagerbuch von 1564 ist dann Bad Oberfell von Erdelsbach, hat ein Wald, Eichen, Buch in Tannen. Ab ca. 1564 auch im Kirchenbuch, danach weisbar, die Kirchenbücher sind ab 1550 in Schiltach. Bad oder Beatus Oberfell aus der Schiltach, auch hier das taucht immer wieder auf, aus der Schiltach oder in der alten Schiltach und auf ab dem Eichberg. In 1591 dann der Sohn Hans Oberfell, ist im Lagerbuch zusammen, aber schon mit Jakob Summ aus der Schiltach. Hof des Vogels gut genannt. Als der Eichberg wurde immer wieder auch Vogels gut genannt. Früher musste ein Vogel drauf gewesen sein, also nicht ein Tiervogel, sondern ein Bauer namens Vogel. Und dieser Vogel oder einer aus dieser Familie, der hat auch das einzige Eigengut gehabt. Und zwar das, was die, wenn man von hinten wieder raussucht vom Schramberg, auf der rechten Seite beim hinteren Hof oder beim Hinterhof ist. Das Hof bis zum Herrenweg. Das war ein Eigengut von Vogel gewesen. Also unten Konradshof ist die Abspaltung vom Eichberg. Ab ca. 1609 ist dann Michel Wollenberg auf dem Eichberg. 1654 heiratet die Tochter Barbara Wollenberg den Hans Rück, der Bauer in Erdlinsbach ist und damit gleichzeitig Bauer in Erdlinsbach und auf dem Eichberg. Der jüngste Sohn aus dieser Ehe ist dann der Christoph Rück auf dem Eichberg. Und später wird er als Meier vor Erdlinsbach im Schildacher Tal gezeigt. Hier trennt sich dann die Linie. Nach 1658 ist Sohn Hans Rück auf dem Eichberg und der Christoph Rück unten. Nach 1709 ist dann der Sohn Matthäus Rück auf dem Eichberg. Nach 1746 der Sohn Johann Jakob Rück aus der zweiten Ehe. Und nach 1792 der Sohn Philipp Jakob Rück. Bauer auf dem Eichberg. Dann 1795 bis 97 in ihrer zweiten Ehe die verwitwete Rück Anna Maria mit Adam Feist verheiratet, Bauer auf dem Eichberg und ab 1797 dann Andreas Summ. Er stammt von Romis Horn, von 24 Höfe und ist der Sohn von Jakob Summ. Dessen Sohn wird Nachfolger auf dem Eichberg. Und dann 1845 dessen Sohn Christian Sohn, der verunglückt 1851 beim Formfällen tödlich. Der Hof muss versteigert werden und wird an Matthias Schmalz vom Kienbächle, aus der Schmalzenlinie im Kienbächle, liegt noch bis in den 90er Jahre oder sogar bis knapp über 2000 noch im Kienbächle existierte. Zweite Versteigerung diese Liegenschaft. Dann 1848 ist Matthias Schmalz, hier ein Bild vom Eichberg, etliche Winterbilder, habe gedacht, wir haben Winterszeit, also habe ich etliche Winterbilder mit reingemacht, also das ist ein Winterbild sozusagen bei Sonnenuntergang. Ab 1876 der Sohn Johannes Schmalz als erster Ehe, 1908 dann dessen Sohn Johannes Schmalz, dann die verwitwete Schmalz, heiratet 1919 einen Christian Wolber, zumindest mal kurz Wolber, und aber ab 1949 wieder ein Schmalz, Johannes Matthias Schmalz aus der ersten Ehe. Ab 1976 dann der Sohn Wilhelm Schmalz und seit 2016 nun der Sohn André Schmalz. Da haben wir jetzt einmal exemplarisch mal so eine Hoflinie durchgemacht. Abgespalten, wie wir vorher gesehen haben, und aufgeteilt mit Brüdern Rück, ist der Konradshof. Dann lebten dann noch Kirgis und Feistorf, bis er dann versteigert wurde und 1884 eine Erbengemeinschaft das übernommen hat. Von diesem Konradshof abgespalten ist der Scheuernager, den wir hier vom Taubenfelsen gegenüber sehen. So, wo sind wir hier? Ja, mir fällt es ehrlicherweise schwer, nach so viel Kirchenbüchern und Lagerbüchern dazu einfach nur Hofbauer zu sagen. Ja, weil ich weiß auch nicht, wie dieser Name eigentlich entstanden ist, weil eigentlich ist er jeder Hofbau. Für mich heißt er Backerneshof. Es wäre vielleicht schön, wenn eines Tages nochmal der alte Name rekultiviert werden könnte. Er hatte verschiedene Namen, aber er hieß im Wesentlichen immer Backerneshof. Backernetzhof, Jackenhof, dann wurde es auf dem Hof, irgendwann war es Hofbau. 1491 war der Jung Hans Wollenberg drauf. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Wolbersche Linie hier daher abstammt. Die Wolber in Lenkrecht und die Wolber wahrscheinlich auch in Schiltach. Und als Überraschung habe ich am Schluss die Wolbersche Linie im Lenkrecht noch. Ein kleines Zuckerle zum Schluss. Es ist ein Hofsgut aus verschiedenen alten Gütern, zusammengesetzt aus dem größeren Bischofsgut. Hier haben wir auch wieder einen Bezug irgendwie zur Kirche. Natürlich kann es sein, da wohnte einfach ein Mann drauf oder ein Bauer namens Bischof. Aber Mönchsgut, Bischofsgut, also das ist für mich doch ein bisschen verdächtig. Und dem Fesslersgut. Bis 1691 war dann Wolber drauf. 1791 kaufte es dann der Schiltacher Donner. Und dann ab 1765 sind die Bühler auf dem Hof. Abgespalten vom Backerneshof ist das Gebiet Welschdorf. Da ist 1673 ein Taglöhnerhäusle von Johannes Haas erbaut worden. Das ist ein Teil dieses Welschdorfs, sozusagen der nördliche Teil, und der südliche Teil, wie wir nachher noch sehen, ist Stadt von Deisenhof. Abgespalten wurde später auch das hier, das war der Löwen, 1819 verkauft der Hofbauer Friedrich Bühler seinem Sohn und Bierbrauer Johann Martin Bühler ein auf dem Hof stehendes Wohnhaus, zunächst dem Bauernhaus, in dem eine Brauerei eingerichtet ist. Gasthaus zum Löwen, später die alte Mühle, heute leider eine dieser unzähligen Spinotheken. Am 17.04.1906 wurde es vom Brauereibesitzer Karl Klauner in Albersbach erworben. Und 1929 dann an die Gemeinde Lenengericht veräußert, die es dann relativ günstig als Wohngebiet an privat verkauft hat. Die Gastwirtschaft ist dann privat auch weiter verkauft worden. So, das kennt wahrscheinlich jeder, wo das ist. Aber ich frage trotzdem nur mal in die Runde, so, damit niemand mir hier einschläft. Also Deisenhof mit Sägewerk. Deisenhof. Haben wir hier auch entstanden aus zwei Gütern, des Festlers und des Geringsgut. Das Festlersgut, wahrscheinlich vermute ich, wenn man von Schramberg herausschaut, auf der linken Seite im Vorgehen, deshalb auch sowohl Backerneshof als auch Deisenhof haben das aufgeteilt, und die linke Seite sozusagen von Welschdorf gewesen sein. Und das Geringsgut, so wurde eben oft der Deisenhof genannt, das war lange Zeit dieser Name. Dann ging es nachher über vor Kienbach, vor dem Kienbach oder vor dem großen Kienbach. Die erste Erwähnung ist mit Hans Rammstein 1491, dann waren von 1564 bis 1725 in kleineren Unterbrechungen die Haas drauf, darunter eben der Deishaas oder Matthias Haas. Das ist eben da, ist dann bei der Namen Deisenbauer her. Dann Wolber bis 1906 und wieder ein bisschen unterbrechen, aber zum ersten Mal dann Schwenk ab 1874. Schwenk stammt vom Schwenkenhof. Abtrennung, wirklich Richtung Welschdorf, das Taglöhnerhaus in Welschdorf. Das muss da im Bereich der alten Junghans gewesen sein. Da hat man noch einen Balken gefunden gehabt. Damals, den man wohl diesen Tag in der Hausanzug hat, 1673 abgespalten, wurden dann das Gütli in Kienbächle, da wo zwei Sippen drauf gewohnt haben, einmal Haberer und Schmalz, und dann die Gütle und die Taglöhnerhäusle im großen Kienbach. Und davon wieder abgespalten die Hütte. Zwei Taglöhnerhäusle hat sie in Kienbach, einmal das Haus Weiß und dann das darüberliegende Weberhäusle. Hier können wir Kienbach sehen, oder Kienbächle. und dann im Kienbach, ja, Kildar, wenn ich das Bild wieder etwas besser, ja, das Weberhäusle, Hans-Georg Haberer, bevor er in den, oder vielleicht auch schon, als er eigentlich in den Untersteinbach eingeheiratet hatte. Und so ist ein ursprüngliches, ein ursprünglicher Hof oder Höhe oder Taglägergut vom Dalsenhof zum Untersteinbach gewandert. Ja, also so viel mit der Qualität hat sich nichts geändert. So, wer, das ist dann beim Morgengrauen. Ja, wer weiß, wie das ist. Das ist also das Pfundsteingut, ein Pfundsteinhof, ein Leibgedienhaus. Unten sehen wir da am Steg eine Abtrennung davon. War auch Weber gewesen, deshalb der anschließende Felsen, dann war auch Weberfelsen. Pfundsteingut da mit etwas Länder auf der anderen Seite drüber. Hieß zwischendurch auch mal Mattheim-Busenhof. Fund des Pfundsteins und des Heilgütern. Wie ich schon sagte, Heilgüter habe ich keine Ahnung, wo es ist. In der Schildtach Uffenberg bei Konradshasenhaus. Ist eigentlich auch ein klassischer Bühnenhof. Groß Schnell war 1499 der erst erwähnte. Und dann lange, lange Zeit waren auch die Wolbers da drauf, die aber aus Verbackenshof her stammten. Und ab 1955 sind jene hier die Besitzer. Abtrennung eben am Steg, 1723. So, wir wandern ein bisschen weiter nach hinten. Hinterhof. Hier war der ursprüngliche Hof, das ist eigentlich das Leibbedingshaus. Dieser Hof, da meinte noch am Ende des Krieges ein Paar, sie müssten sich jetzt hier noch verschanzen und deshalb am Schluss ist dann eben von den Alliierten hier das in Brand geschossen worden und das ist jetzt noch ein zusätzliches Gebäude, aber der ursprüngliche Hof existiert nicht mehr. Der Hinterhof da unten ist auf der linken und auf der rechten Seite von der Schildtach, hieß lange Zeit das Teufelsgut, nicht der Hinterhof, das kam auch in der Zeit dazu, Hinterhansenhof, Hinterbauernhof, Hinterhof. Aber letztendlich ist er zusammengesetzt aus zwei Gütern. Das Teufelsgut auf der linken Seite, wo der Teufelsstein ist. Viele kennen vielleicht den Namen Berner, das ist der Berg, der links hochgeht, da wo diese Halde ist, wo auch die Gänse als zu sehen sind. Und das obere Vogelslehen, was ein Eigenlehen war, also nicht Württemberg zinsbar. Um 1491 war Klaus Vogel hier noch der Besitzer gewesen und ab 1517 kam dann die Wolbersche Linie drauf und die war bis 1974, also eine sehr lange Zeit. Kam natürlich auch von vorn. Abgetrennt wurde dann unter Brustle, einem Sohn hat die Mutter den Herrenweg gegeben als Taglöhnergut. Sehen wir den alten Herrenweg. Etwas Bild. So, wo sind wir hier? Bohmen, jawohl. Also jetzt sieht es wirklich alt aus hier drauf. Wir sehen hier relativ klein. Wir haben hier große Güter. Übrigens kann ich es in dem Zusammenhang mal kurz sagen. Wir haben Herrenwald, im Mooswald und hier hinten, Kienbach. Es ist also das, und dann war der Wald nur für die Herrschaft gewesen. Aber da, wo man ein Haus bauen würde, konnte man hier draus Holz holen. Der Bogenhof ist relativ klein. Und dann haben wir vor Erdlinsbach, ist auch wieder relativ klein. Und der Bühnenhof, als klassischer Bühnenhof, ist auch klein. Und daneben haben wir den Weinhof. Wenn man mal einfach die anderen, wie Eulersbach, anguckt, dann ist das alles relativ klein. Ich bin mir ziemlich sicher, das war alles ein Hof gewesen. Das war der klassische Bühnenhof, wohl sicherlich einer der ältesten Höfe überhaupt. Und davon abgestimmt, da heißt es in den Wieden, also in den Weiden und in den Bohmen, in den Bäumen. Und dazu kam dann irgendwann noch Vörtlinsbach und am Anfang vom Lagerbuch ist das auch noch ein Hof. Aber alles zusammen wird einmal ein Hof gewesen sein. 1471 der Lückler, also das ist die Steuerliste um 1471, der Lückler zu der Halben Wien. Um 1491 war es dann Klaus Schweiß in Bohmen und dann 1818 und 1819 wurde der Hof zunehmend geteilt. Deshalb gehe ich auch gar nicht auf die einzelnen Linien ein. Der Hof vor Erdlinsbach unten. Also hier das kleine. Das Güt vorm Erdlinsbach, 1491 auch Klaus Schweiß, eben zusammen hat er gehabt, Bohmen. Und dann waren lange Zeit von 1570 bis 1847 Bühler hier drauf. Was sind wir hier? Das ist also einer der Bühlhöfe. Bühlhöfe, die sich auch geteilt haben in zwei Höfe. Aber jetzt keine Trennung, der klassische Siedlungsort oberhalb der Talsäule. Damit ist der Grünhof vermutlich einer der ersten Siedlungshöfe auf Gegengericht der Gemarkung, so wie ich es schon gesagt habe. Ist der Herrschaft Württemberg fruchtbar, das Eigentum dem Heiligen zu Schiltach zugehört und zinsbar und sein Besitzer Erbgut ist? Eine sehr seltsame Konstruktion, die aber dann nachher nicht mehr so auftaucht. Zinst hochgemeldet Herrschaft Württemberg? Nichts. Und 1607 hat innen ein Hof und Lehngut zu der Herrschaft Fürstenberg, Zins, Pfahl und Gül und dritteilig auf dem Biel gelegen. Wie dieses Konstrukt mal zusammenkam, Württemberg nichts, Heilige zu Schilder und Fürstenberg ist bis jetzt unbekannt. 1471 war Hans auf dem Buhel oder Hans auf dem Bühl. Wir können davon ausgehen, dass alle Bühler vom Bühlhof da stammen. Seit ungefähr 1630 werden zwei Familien als gemeinsame Besitzer des Hofs auf dem Bühl aufgeführt. Nach ihren letzten Besitzern nennen wir es dann Hof Bühler und Hof Feist. Je nachdem Bühlhof 1 und Bühlhof 2, von Bühler hinten Feist. Und seit 1848 ist diese Trennung Bühlhof 1 und 2 abgetrennt. Davon sind die ganzen Taglöhnergüte, also die einzelnen Häuser, im unteren Erdlinsbach. Auf Bühler, auf Feist, 1 und 2. Daneben liegen, und wie gesagt, meines Erachtens auch früher zum Bühlhof gehört, in den Wieden, der Weidenhof, hier zu sehen, 1471 Konrad Nock, zu Wieder, 1491 Peter Göttfried, gut zu den Wieden, und ab 1517 Bernhard Bühler, nach einer sehr langen Zeit bis 2005, die hat sich hier die bühlersche Linie durchgezogen. Und was wir später noch kennen, Weidenbach heißt, das heißt deshalb so, weil eben er auch hier vom Weidenhof herstammt. So, erkennt jemand, wo das ist? Gastorf Flug, das war vor Eulersbach. Ich muss passen, wo genau der Hof wirklich mal gewesen ist. Vielleicht war es das Haus gewesen, aber ganz genau weiß ich es nicht. Vor Eulersbach. Noch als gemeinsames. Auch eine der ersten Erwähnungen, danke Herr Hatter, 1438 Hansen den Fuß vor dem Mietersbach geschrieben, das ist mit Sicherheit ein Schreibfehler. Später kommt es Hansen den Fuß vor Mietersbach. So. Jetzt, wie hat das wirklich geheißen im Eulersbach? Wie ist es Eulersbach oder Mielersbach? Ja. Wenn das jetzt aber jemand Fremder geschrieben hat und hat es gehört von Mielersbach, dann hat er wahrscheinlich gedacht, okay, ich schreibe ich vor Mielersbach. Aber später steht es vor dem Eulersbach, wahrscheinlich heißt es ja vor Mielersbach. 1481 war es Hans Fuchs wieder vor dem Eulersbach. 1675 wird dann der Hof geteilt. Damals waren die Deutsch auf dem Hof gewesen, zwei Drittel unten ist der vor Eulersbach weiter und ein Drittel oben, es wird dann vor Eulersbach oben, kriegt dann irgendwann den Namen Lorenzenhof und es wird dann erst später, nachdem es verkauft wurde, zum Lindenhof. Von 1868, also wir sind jetzt dann nochmal vor Eulersbach auf der unteren Seite, waren Deutsch bis 1810, dann 1868 bis 1907 Bühler, die stammten aus dem, der Bühler stammte aus dem Eulersbach. Dann Lorenzenhof, die Deutsch von 1675 bis 1772. Dann war Fichter darauf. Ich muss passen, das ist dann von, bis 1867 abgetrennt. Davon wurde dann der Eulersbacher Grund, Waldmatthals und auch Güdle vor Eulersbach. Das ist falsch, das gehört zum anderen, die Güdle vor Eulersbach sind dort. Das ist also der Lorenzenhof oder Lindenhof oder vor Eulersbach oben. Das sehen wir noch. Ja, weißt du, was das ist? Alles Schulhaus vor Eulersbach, also auch eine der Abtrennungen. Und die Abtrennung der Waldmatthals ist eben im Eulersbach gelegen. So, man kann sehen natürlich auch groß vom Eulersbach eine Karte. Einer der größten Höfe überhaupt im Lehngericht. 1471 war es Lefflin in Eulersbach. Dann Ganter von 1517 bis 1618. Dann begann die eine Bühlersche Linie von 1618 bis 1710 und ab 1710 jetzt durchgehend bis heute die nächste Bühlersche Linie. Abgetrennt wurden verschiedene Taglöhnergütle, einmal die Höhlgräben mit Würle und Fichter Lanois, der Lanois, dann der Schöngrund und die Heuwiese. Das ist zum Beispiel in einer Familie ist ein Höhlgräben, Schöngrund und Heuwiese gleichzeitig abgetrennt, beziehungsweise hier die abgetrennt worden. Das sehen wir hier einmal das Würmische Haus in den Höhlgräben, dann der untere Schöngrund, der Schöngrund wurde dann auch wieder geteilt, und auch der wurde wieder geteilt. Und Omo Schöngrund hier ist eben kaum bei diesem Diener zu sehen. Und ein altes Bild von der Heuwiese, Langzog, Besitzer Georgsson. Wir sind hoch. Wir sind jetzt auf dem Liefersberg angelangt. Ich habe es hier zusammengelassen, nicht getrennt, denn der Liefersberg ist dann auch auseinandergegangen. Und 1471 Konrad Platter auf dem Liefersberg hat mit Sicherheit eine Verwandtschaft auch zu dem Plattner oder Platter vom Plattenberg. 1590 wurde es geteilt in den heute genannten Simonshof und den Würlehof, damals das noch nicht so genannt. Bis zum Brand 1629 lebten beide Familien noch in einem gemeinsamen Doppelhaus und dann hat sich das getrennt. Es waren damals die Schillings oder Schillinger, die drauf waren. Dann ist auf dem Liefersberg, also auf dem Simonshof, waren dann Zum, dann Bühler die Linie 1768 bis 1854, dann war Kirgis und seit 1935 sind die jetzigen Bühlers drauf. Der Würlehof, als Vorderhof Haas, dann Würle, dann Kirgis und abgetrennt von, das hätte ich vielleicht zu anderen Zuschauern, insgesamt vom Liefersberg schon früher abgetrennt wurde, auf dem Mosenmettel, aber eigentlich vom Simonshof. Hier ein altes Bild vom Würlehof. So, nun sind wir auf dem Kienbrunn. Kienbrunn auch zerstückelt. Ursprüngliche Gebiet hier zu sehen. Sicherlich auch einer der uralten Höfe, einfach von der Lage her. 1471 Hans Schilling hat mit Sicherheit auch eine Verwandtschaft zum Liefersberg. Wurde dann verschiedene Teilungen, die ich dann benannt habe als Kienbrunn 2 und 3. Das ist das, was wir vorher auf dem Bild gesehen haben, das ist Kienbrunn 2 und 3. Einmal beim Feis oder Schenk und beim Hollandmar oder Bühler. Und das, was viel bekannter ist, ist der Kienbrunn 4 am Kahlenberg in der Familie Bühler. Das ist im Prinzip Kienbrunn 4. So, jetzt wo sind wir hier? Hinterholz. Genau auf meinem Kopf. Ja. Wenn wir hier sehen, wobei ich hier Hinterholz habe und Unterholz mal aufgetrennt habe für die damalige Zeit, als damals schon eine Trennung war, handschnell war im Obholz, ob im oberen Holz. Und die Trennung erfolgte 1517 Oswald Müller im unteren Holz. Das ist dann Steigenbach geworden. Davon hat sich dann noch der obere Steigenbach abgespalten. Und 1591 Martin Reuter aus dem Steichenbach im oberen Holz, Oberholz oder Hinterholz. Hinterholz war da die Reuters drauf. Name, der in Lehnkrecht ausgestorben ist. Schillach gibt es noch heute. 1737 bis 1790 waren Bühler und seit 1823 bis heute in Schwenks, wieder vom Schwenkenhof. Und der Steigenbach, Haberer, wobei man nicht ganz genau weiß, wo die Haberer wirklich herkommen. Und seit 1927 von diesem Weberhäusler rüber angeheiratet, Schuler. Ein altes Bild vom Untersteigenbach. Ein neueres Bild vom Ober, vom alten Obersteigenbach, ein Hof, der wo man nur zu Fuß hinkommt. Und das, was nachher später mal die Pension von Kings gewesen ist. Und was sind wir hier? Also, Hunzel habe ich auch zusammen eingezeichnet. Hunzel ist auch so ähnlich wie die Brünnlinshalber Höfe relativ raffiniert aufgeteilt worden in Vorhunzel und Hunzel, ein Zeichen dafür, dass es einmal ein Hof gewesen ist. Kirstin Plattner war in Hunzel, dann kamen die Röcksinn, dann waren die Kirgis und seit 1828 ist Schenk. Das ist dann Winterbild Vorhunzel. Da waren die Stieflins drauf, Stiefel auch über Brünnlinshäuser. Dann, was ich vorher aus dem Lagerbuch erzählt habe, Klaus Wessner hat innen, war Wessner, dann war auch Reuter, dann kam Kirkus. Und später dann Bühler, also Tagekreuz. Abgetrennt davon wurde das Taglöhnergut auf dem Ramsel, ist an einen Sohn Christian Reuter gegangen und auch das Gütle auf der Hollerei. Wir sehen hier ein anderes Bild vom Ramsel und Hollerei. Ein schön gelegenes kleines Taglöhnerhäuschen. So, das ist bekannt. Wir sind hier auf dem Schwenkenhof oder wie es früher hieß, auf dem vorderen Hof. Schwenkenhof ging hoch, ganz hoch, ging so eine Zunge hoch nach oben. Der vordere Hof oder der Mönchhof, 1471 in der Steuerliste war Hänsel Selger zu den Höfen geschrieben. Dann 1491 Hans Stelzer von dem vorderen Hof und von des Milchgut, also da ist noch geschrieben worden, als der vordere Hof, wirklich vorderer Hof und hinterer Hof, Schenkenhof und Höfenhof und das Mönchsgut ist noch irgendwas Zusätzliches dazu gekommen ist. 1654 ein Hof, der Vorderhof oder Mönchhof genannt. Die Arnolds waren dann drauf gewesen, dann kam die Schenk, ja, und dann seit 1927 Wolver. Schenk aus Reinertsau. Abgetrennt wurde oben die Breithäute, ob der Steig bei dem Zollhäuslein. Ein altes Bild von der Breithäute. Auch ein Taglöhnergut, das mal mit dem Strickergütle, mit dem Haus Strick, zusammengehört hat für eine gewisse Zeit. Wir sind nun beim Höfenhof. der, oder der hintere Hof ein großer Hof gewesen war und dann auch eben geteilt wurde. 1471 war es Hans Arnold zum Hof, dann 1491 nochmal Hans Arnold, obgleich oder so nicht bekannt. 1600 wurde es dann getrennt, sind wie gemeldet zwei Hoflieder und heißt der Vordere beim Höfen, das Hinter im Rohrbach. Bis 1778 noch Arnold drauf, dann kamen Adrian und 24 Höfe und dann Kirgis vom Stammelbach. Es war dann dazwischen, haben mal die Flößer das aufgekauft gehabt und die haben dann einfach einen Gebietstausch gemacht. Und jetzt seither 64 dann Schillinger. Abgetrennt wurde die Rotlach vom Hinterhof. Das ist ein altes Bild noch vom Hof, vom Taglöhner Haus oder Taglöhner Hof Rotlach. Wir werfen nun einen Blick in den Rohrbach. Hier waren klassischerweise natürlich auch andere drauf, weil die zwei Brüder sich das aufgeteilt haben. Der Lehnsträger war aber beim vorderen Hof geblieben. Bis 1702 dann Bühler, dann nochmal Arnold, dann ist es auch gekauft worden von einem Flößer namens Abraham Koch aus Schildach und seit 1846 sind Wolber im Rohrbach. Vom Rohrbach aber abgetrennt wurde das, was als Hans-Jürgen-Hof auch bezeichnet wird, 1719. Es ist kein klassischer Hof mehr, sondern auch wenn man so nicht direkt unterscheiden kann, sondern es ist ein Taglöhnergut. Matthias Haber wird als Bauer im Rohrbach erwähnt. 1729 dann das Rohrbachgütle, dann das Strickergütle oben im Frick und dann ist es immer weitergetan, dann sind die Viertelsgütle entstanden, dann war 1818 Blechschmidt, dann ist auch mal der Heidenbühl bebaut gewesen und seit 1925 das Rohrbachstübele. Das ist ein Bild vom Strickergütle oder weil eben lange Zeit Frick drauf war, in Haus Frick. Das sind nun wo? Frau Reichenbächle. Ja, auf die andere Seite hinüberreichend. Hans Romer war vom Reichenbächle gewesen, dann lange Zeit Wolver, dann haben sich auch wieder Donner. Das für kurze Zeit und nachgelassen. Es ging dann mehrmals hin und her und seit 1860 sind Bühler Vorfahren, wenn ich es richtig weiß, aus dem Reichenbächle, vom unteren Reichenbächlehof. Wir sind nun im Reichenbächle selber. Die Höfe im Reichenbächle sind was Besonderes, nicht nur wegen der Geschichte, dass ich zugehörig war, anders war zum Kloster Albersbach. Alles gehört 1299, als es verkauft wurde, auch mit dem Kubacher Hof. Deshalb waren die Güter im Reichenbächle, auch dem Vogt vom Kubacher Hof untertan. Ab Ende des 17. Jahrhunderts hat es dann zum Röhnbach gehört, ab 1866 zu Lauterbach und 1956 erst ist es zu Lehnkirch gekommen. Die Kirche sind sie aber immer gemeinsam gegangen nach Schildach. Diese Höfe im Reichenbächle waren vom Drittel und vom Pfahl im Gegensatz zu denen im Lehngericht befreit. Das war ihr Vorteil gewesen. Der große und der kleine Zehnt gingen aber auch an die Kirche von Schildach. Wir haben hier diese Enklave vom Reichenbächle oder Exklave vom Reichenbächle mit dem Reichenbächlehof, wo und dem Stammelbach und dem Oberreichenbächle. Abgetrennt vom unteren Reichenbächle wurde 1841 der Hundersbach, vorher waren da schon ein paar Taglöhnerhäuschen dann gewesen, was mal mehr oder weniger bewohnt wurde. Dann der Hof im Oberreichenbächle, von dem der Dornacker 1775 abgetrennt wurde. Und der Hof im Stammelbach hat sich 1716 geteilt. Und neu gebaut wurde der obere Stammelbach und abgetrennt wurde noch die Ecke 1726 vom unteren Stammelbach, vom unteren Stammelbach, vom Original Stammelbach sehen wir nichts mehr, das rechts, wenn man aus dem Wald rauskommt, gewesen. Ein Bild vom Stammenbach, ein Bild vom Oberreitenbächle und ein Bild vom Balaka. So, jetzt sind wir wo? Sulzbächle gehört leider nicht mehr zum Lehrgericht. War eine Exklave gewesen. Und 1471 ist Berthold Behmer in Sulzbach erwähnt, war seit alten Zeiten eine Lehngerichter-Exklave im Fürstenbergischen, war Eigentum der Herrschaft Württemberg, zinste aber der Pfarrei von Wolfach den großen und den kleinen Zehnten, obwohl die Familien nach Schindach in die Kirche gegangen sind. Er wurde 1659 geteilt, der ursprüngliche Hof war, wenn man nach hinten geht, da wo die Häuser stehen, auf der rechten Seite, also nicht auf der linken Seite der Konradshof, der ist dann erst 1659 entstanden. Abgetrennt wurden noch mehrere andere Gütle, das Gütle auf dem Elmnesberg im oberen Fischbach, dann das ehemalige Gütle auf dem Hochberg, das Gütle des Esslingers im Grund, das ehemalige Wangerhäusle und der Fischbach selber 1750. Hier ungefähr muss also der alte Hof gewesen sein, der dann ziemlich heruntergekommen ist und dann zunehmend verteilt wurde. Wir sind wo? Fischbach. Und jetzt? Wärst du mal oben gewesen? 1926 abgebrannt, Hochberg. Wer die Geschichte der Tagmüllerhäuschen nachlesen möchte, seit wenigen Tagen steht es auf der Homepage www.geschichte-schildach-schenkenzell.de, unter anderem auch über den Hochberg mit der Erweiterung mit den Hochbergers. Vielleicht kommt im Laufe der Zeit noch was dazu, aber zuerst ist mal das Kapitel beendet. Selbstverständlich, die sind alle nicht im Buch mit drin enthalten. Ich hatte damals dann nur den Herrenberg noch mit reingenommen, weil er halt wirklich ein sehr aktiver Hof ist. So, wir nähern uns allmählich dem Ende und kommen zu den Ahnentafeln. Einmal die Bühlers. Die Bühlers ist wirklich etwas schwer zu erkennen. Die Bühlers also vom Bühlhof ausgehen und dann zum Weidenhof. Vom Weidenhof haben sie sich dann zunehmend abgetrennt. Adamshof, also vor Ortlinsbach unten, Eulersbach von 1618 bis heute, Würlehof eine Zeit lang, vom Würlehof wieder Adamshof, von Eulersbach dann Pflug, dann die Bühler sind im Reichenbächle gelandet, vom Reichenbächle ist Runersbach, Bühlhof 2, dann vor Reichenbächle und vor Hunzeln gewesen, dann sind die Bühler auf dem Simonshof gelandet, vom Weidenhof, die sind im Rohrbach gelandet, die sind im Chiemborn gelandet, Bohmen gelandet, im Weidenmatthals auch und vom Simonshof wiederum stammt Chiemborn, Hinterholz und Konradshof ab und dann vom Chiemborn geht es wieder zum Backeneshof, Hinterer-Erdlinsbach, Simonshof wieder über eine Zwischenlinie und Hunzel. Das ist also die Bühlerschlinge. Und heute Abend haben wir jetzt die Premiere auch der Wolver. Wolver vom Backeneshof, also Hofbauer, 1491 bis 1564 waren sie drauf, dann nochmal 1591 bis 1672. Sie haben sich verbreitet in den Hinterhof, vom Hinterhof ins Hinterholz und ins Oberreichenbächle. Sie sind auf dem Eichberg gelandet, vom Eichberg über den Hinterhof, dann Oberes Reichenbächle und vor Hohenstein und vom Oberen Reichenbächle im Schönkund. Dann im Pfundsteinsgut, lange Jahre von 1517 bis 1914, vom Pfundsteinsgut zum Deisenhof, von da wieder Chiembronn und von da im Rohrbach und Vorreichenbächle auch eine Zeit lang. 1929 hat mal jemand geschrieben, Lehngericht war urfänglich ein Lehen von Schildach. Wie Sie gesehen haben, stimmt es natürlich nicht. Lehngericht bestand aus vielen Lehen. Lehen waren das Eigentum des Adels gewesen, hatten also der Herrschaft Württemberg gehört. Die Schiltach ist im Prinzip aus diesem Lehngericht entstanden. Und nun sind es wieder, wie schon habe ich mir überlegt, wirklich von dem Vortrag, wie nenne ich das, diese Gemeinschaft ist wieder zusammen. Und das ist ja eigentlich schön, wobei man aber natürlich schauen muss, dass diese Identität und die Tradition des Lehngerichts in diesem Schillach bewahrt wird. Und dass es immer noch so kleinere Sticheleien oder Kämpfe oder wie auch immer gibt, sehen wir daran. Zum Beispiel in unserem Lehngerichtbuch, wir haben jetzt die doppelte Seitenanzahl der Schillacher Chronik. Das ist natürlich bemängelt worden. Es gab da gewisse Kämpfe ums Geld auch. Ich habe das Gefühl gehabt, die Aushänge, ja, entweder sind sie hier vorne zum Beispiel ganz an den Rand, das andere ist viel mehr in die Mitte gesetzt worden, in manchen war es gar nicht gewesen, in manchen Kästchen. Es geht momentan um das Lehngericht der Rathaus und so weiter. Es wird immer mal wieder so ein bisschen sein, aber wichtig ist, und das immer wieder bei diesem Berg sein, dass dieses Lehngericht im Schildach bewahrt wird, ja. Und dass es nicht so verloren geht wie dieses Bergzelt. Und deshalb, das war mit auch eine Hauptintention dieses Vortrags heute Abend. Und deshalb möchte ich enden dann nochmal hier mit einem Spruch von Henry Ford. Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt und die Zusammenarbeit, die führt zum Erfolg. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre lange Geduld und ich hoffe, Sie haben doch etwas mitbekommen. Und ich mache noch ein bisschen Werbung, wer dieses Buch noch nicht gekauft hat, kann es jetzt danach noch erstehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen und wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, dürfen Sie die selbstverständlich stellen.
Ja, sehr verehrte Gäste, liebe Zuhörer, das war in meinen Augen eine längere, sehr umfassende, aber gleichsam hochinteressante Darstellung über die Geschichte und die Entwicklung unserer Höfe, die sicherlich vielen von Ihnen so nicht bekannt war. Ihnen, sehr geehrter Herr Horn, lieber Helmut, ganz herzlichen Dank für den gelungenen Vortrag. Ich denke, es war für uns alle eine große Bereicherung und das ist auch nochmal ein Applaus wert. Und so möchten wir dir als kleine Anerkennung für die vielen Stunden, die du in diesen Vortrag gesteckt hast, und es waren sicherlich schon sehr viele Stunden zuvor, du hast ja angesprochen, dass es schon einer langen, langen Forschung, Untersuchung bedarf, sowas Fundiertes zusammenzustellen. Und so möchten wir dir eine Kleinigkeit überreichen, und zwar hast du uns ja viel über die Höfe berichtet und so möchte ich dir zwei unserer ältesten Trachtenbilder von 1896 überreichen, wo auch dann die Menschen, die dies alles erarbeitet haben, zu sehen sind. Ist zwar nur ein kurzer Zeitabschnitt, aber die Fotografie ist ja auch noch nicht so alt. Ja, und unsere beiden Trachtenträger, gebt ihr das jetzt? Kommt mal ein bisschen aus eurer Ecke raus hier. So, zum einen, ich moderiere jetzt einfach weiter, diese zwei Bilder, eines davon hing da drüben, ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Bild, das dann später koloriert worden ist, für uns auch ein sehr wichtiges Indiz, was die Trachten anbelangt. Es sind zwei Bilder, zwei Kompositionen und vielleicht hast du in deiner Praxis oder bei dir zu Hause irgendwo einen Platz, um diese wunderschönen Bilder aufzuhängen. Das zum einen. Zum anderen, du hast gesagt, dass du eigentlich nicht so Weintrinker bist. Und ab und zu muss man dann ja auch was essen. Und dazu könnte vielleicht dieser kleine Korb dienen. Ja, alles in allem nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für den wunderbaren und auch fundierten Vortrag. Ja, Herr Horn hat sich ja auch bereit erklärt, im Nachgang, falls noch Frage bestehe, vielleicht gerade hinter im Bereich der Stehtische, noch die ein oder andere Frage zu beantworten. Das ist sicherlich eine einmalige Chance. Die Zeit lässt es vielleicht heute am Freitag auch noch zu. Ja, und nun möchte ich nicht versäumen, mich bei allen zu bedanken, die hier heute mit dazu beigetragen haben, dass der Abend so entstanden ist. Als erster beim Herr Dr. Morgenstern für den Buchverkauf und dann natürlich dem historischen Verein für den Aufbau der Ausstellung. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich bei den Vereinen, bei den Gruppierern der Landfrauen, der Trachtenträger und dem RKV Lehngericht für die gute Bewirtung. Herzlichen Dank dafür. Und nun, natürlich möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Es war schön zu sehen, dass sich der Saal gefüllt hat. Bedanken für Ihr Zuhören, fürs Kommen, für Ihr Interesse für diese heimatgeschichtlichen Themen. Herrn Horn hat es öfters erwähnt, in Gedanken bleibt nur dann was, wenn man darüber redet, wenn man darüber spricht oder wenn man darüber auch Vorträge macht. Insofern war das in meinen Augen ein gelungener Abend. Und nun lade ich Sie ein, noch das ein oder andere Gespräch zu führen, vielleicht noch etwas zu essen oder zu trinken. Ansonsten Ihnen später einen guten Nachhauseweg und ein schönes Wochenende. Vielen Dank.